Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich total, dass du eingeschaltet hast, am Start bist. Und ich würde dir in dieser Folge gerne Gundula und Klaus Dupont vorstellen. Ein Künstlerpärchen aus Berlin, das ich vor einem guten Monat das erste Mal getroffen habe. Ich war bei den beiden zum Frühstück eingeladen und habe mich von Sekunde eins an wohlgefühlt. Ich bin an dem Tag so glücklich und inspiriert nach Hause gefahren und habe mir gedacht, es wäre total schade, wenn nur ich das jetzt irgendwie für mich haben kann. So, es wäre viel cooler, wenn wir einfach eine Podcast-Folge aufnehmen und dir das Ganze zur Verfügung stellen, dass du auch einfach mal reinhören kannst, was die beiden da so zu erzählen haben. Gerade weil Klaus niemand ist, der viel über seine Kunst und das, was er so tut, redet. Da kommt die Gundula meistens immer ins Spiel, aber sie haben sich beide vors Mikro gesetzt, was mich so gefreut hat. Und ich hoffe, dass du was mit anfangen kannst. Vielleicht ganz kurz als Hintergrund, die beiden sind seit ungefähr 20 Jahren in dem Bereich selbstständig, in dem sie immer noch selbstständig sind. Klaus fertigt Kunstwerke an und Gundula sorgt dafür, dass die ganzen Sachen verkauft werden, um es ganz stupide runterzubrechen. Falls du dir so einen kleinen Einblick in das verschaffen möchtest, was die beiden so machen, kannst du super gerne auf der Website vorbeischauen, die habe ich in den Shownotes verlinkt. Da siehst du die Skulpturen und die Objekte, die Klaus fertigstellt, die aus den verschiedensten Materialien, Formen, Farben und Dingen bestehen. Also ich war letztens bei ihm im Atelier und ich war so überwältigt von dem, was er alles besitzt und am Ende des Tages dann verarbeitet. Einfach total verrückt. Und das Schöne ist daran, dass man total sehen kann, dass ein schönes Kunstwerk an sich nicht reicht, wenn es niemanden gibt, der darüber redet, das Ganze nach außen trägt und den Leuten zeigt, was es eigentlich ist. Und genau da kommt Gundula ins Spiel. Sie ist die treibende Kraft dahinter, dass ein Dupont ist, weil sie dafür gesorgt hat, dass die ersten Zeitschriften auf die beiden aufmerksam geworden sind und immer mehr Leute davon erfahren haben, was in einem kleinen Atelier in Berlin entsteht. So, und ich würde sagen, ich habe genug geredet. Hör den beiden doch einfach mal zu und vielleicht kannst du was für dich mitnehmen. Ich würde sagen, viel Spaß und ich melde mich am Ende nochmal ganz kurz. Let's go.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
So, ihr Lieben, wir machen's. Ich bin total gespannt. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass Anton über euch geredet hat. Mhm. Wir saßen damals im Park Friedrichshain und dann hat er von euch beiden erzählt, ein paar Bilder gezeigt, die Webseite gezeigt und ich war beeindruckt irgendwie, beeindruckt auf jeden Fall, aber ich war neugierig, ich wollte dich kennenlernen.
Das ist gut.
Ich wollte die Pons treffen und vielleicht einfach, um den Leuten so ein Gefühl zu geben, wo wir hier gerade sitzen, weil die uns nicht sehen können. Ist dieser Raum hier, wo wir gerade sitzen? Könnt ihr das irgendwie mal einmal ganz kurz erklären? Ja.
Das ist unser Lebensraum, in dem wir frühstücken, Mittagessen, Geschäfte abwickeln und. Also es ist so der Mittelpunkt, abgesehen von unserem Laden. Das ist also oben Fernsehen, hier Wohnen, Essen und so weiter und fort. Das ist also alles inbegriffen.
Und meine Leseecke.
Und Gundulas Leseecke, weil sie insgesamt wir nicht so viel Raum zur Verfügung haben und mussten das so einteilen, dass wir diesen Raum
vielseitig nutzen können, würde ich sagen.
Ja, genau. Mhm. Das ist so.
Das machen wir auch.
Das ist dieses. Genau. Viele Leute sagen, es ist zu viel drin, viele sagen, es ist zu wenig drin. Aber es ist nun mal, bei uns geht es immer relativ bunt zu, weil als Sammler und
das macht ein bisschen musealen Eindruck bei uns, denke ich.
Was heißt museal?
Dass hier viele Objekte herumstehen, die auf Klaus leidenschaftlicher Sammlung beruhen. Und hier haben wir zum Beispiel hinter dir ist unsere, asiatische Ecke, die auch diese Gottheiten, sag schnell Klaus bitte hier,
Buddha
oder auch diese Gefäße beinhalten. Also wir mögen auch so gerne so Gefäßobjekte. Mhm. Oder hinter dir ist unsere Glassammlung.
Ja.
Oder hier haben wir ganz viele Elefanten auf der einen Seite auf den Konsolen. Die mögen wir sehr gerne, die verarbeitet Klaus auch sehr gerne.
Da haben wir letztes Mal mega viel drüber geredet, hast du ja viel drüber erzählt.
Genau. Auch die Bilder an den Wänden sind eben einfach nichts anderes. Wir kaufen die Bilder nicht nach Gewinnmaximierung, sondern wir kaufen sie uns einfach, weil sie uns Spaß machen. Und nicht, das muss man haben, sondern nicht, wir kaufen die Sachen, weil sie uns Spaß machen und wir uns gern damit umgeben.
Ja, Klaus, der liebt architektonisch orientierte Bilder, wie du siehst. Ich mag gerne so experimentelle, wie zum Beispiel von der Künstlerin aus Hannover, einfach nur mit dem, weißt du, mit dem Segel abgebildet auf einem Waschbrett, sowas finde ich toll. Oder den Skull, den haben wir mitgebracht von...
Das ist Damien Hirst, aber so nur eine Postkarte.
So etwas,
weil genau. Damien Hirst kann man sich nicht leisten.
Echt?
Nee, würde ich sagen.
Das war eine Postkarte, die wir auf der Documenta in Kassel erstanden haben. Weil ich das so spannend fand, wie jemand es schaffen kann, einen Schädel so exakt zu bemalen wie diesen... Wie diesen Schädel.
Robben sind das, ne? Mit Rompen bemalt.
Ja, Rauten oder Rompen.
Genau. Das fasziniert mich. Und Klaus hat, wie es eigentlich immer bei uns ist, einen komplett anderen Geschmack und auch eine andere Orientierung in den Dingen, die ihm gefallen. Also es geht bei uns ziemlich auseinander.
Stimmt, das habt ihr letztes Mal schon erwähnt, dass ihr beide so eure Bereiche habt, aber auf der anderen Seite dann total viele Punkte, die euch auch verbinden.
Ja,
wir machen es so, dass wir also uns nicht gegenseitig sagen, das darfst du nicht aufstellen, weil ich das nicht mag, sondern wir akzeptieren gegenseitig das, was wir, jeder hat seinen Spaß dran ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücke.
Naja, ich sag mal, das ist respektbegründet auf der einen Seite, auf der anderen Seite harmoniert es aber trotzdem.
Das wäre jetzt nämlich mein Punkt gewesen, weil dadurch, dass zwei verschiedene Geschmäcker zusammenkommen, entsteht so etwas total Tolles. Also hier gibt es ja so
vielseitig,
viel, vielseitig ist ein gutes
Wort. Und wir können uns immer drüber unterhalten, auch über die gegensätzlichen Dinge. Und das ist ja täglich eine Bereicherung, wenn man sich über Dinge unterhält, die nicht konform sind in der Meinung. Und das, denke ich, das schafft es auch noch, dass wir uns nach 30 Jahren immer noch nett am Frühstückstisch unterhalten können. Dass es immer noch Spaß macht. Ja, genau.
Wir haben jetzt gerade so über das Kunstsammeln geredet. Da würde ich jetzt vielleicht als ersten Punkt drauf eingehen, weil das ist was, wo ich jetzt mit meinen 23 Jahren zum Beispiel noch nicht angekommen bin. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht persönlichkeitsbezogen ist oder interessenbezogen. Aber Kunst sammeln, wieso macht ihr das? Also
kannst du erklären, warum du so ein Sammelfan bist?
Im Endeffekt habe ich es von zu Hause mitbekommen. Das war bei uns zu Hause nicht üblich, aber wir sind groß geworden mit alten Möbeln, mit Kunst, weil mein Vater für den Landeskonservator arbeiten musste. Der damalige Landeskonservator, für den mein Vater arbeiten musste, war derjenige, der im Krieg oder während des Krieges die ganzen Kunstschätze im Hessischen eingemauert hat, versteckt hat und so weiter und so fort, dass sie nicht durch den Bombenkrieg kaputt gegangen sind. Und so sind wir als Kinder sehr früh mit diesen Dingen in Berührung gekommen. Ich fand es immer spannend,
aber diese Sammel-
fremde Dinge zu sehen. Und da hat sich dann so eine Sammelleidenschaft entwickelt, die wir im Endeffekt bis heute.
Also ich meine, als Psychologe sammeln hat einen anderen Hintergrund, meine ich.
Ja, gut,
das hat wahrscheinlich
ich bin kein Psychologe.
Ja, aber das sage ich trotzdem jetzt mal dazu. Sicherlich diese Kunstorientierung, die liegt in der Familie, aber dass du gerne sammelst und auch so hemmungslos, sage ich mal dazu. Das hat sicherlich andere Gründe, aber kommt uns ja letztendlich zugute.
Das ist Messitum.
Naja, so das ein bisschen übertrieben. Messitum,
nee, also das
in gewisser Form.
Nein, das ist schon
in gewisser Form, wenn du mein Atelier siehst, das momentan umgestaltet wird, weil's aufgeräumt wird, das also 20 Jahre Staub und Dreck, der immer so weiter nach hinten mal beseitigt wird und man sieht, was man so alles in 20 Jahren, seitdem wir hier in Berlin sind, gesammelt habe. Aber bei mir ist es auch der Vorteil, dass ich nicht nur sammle, um zu sammeln und es in die Ecke zu legen, sondern ich verarbeite es ja auch.
Ja, genau, für das ist immer ja sein Argument, wenn er den 500. Elefanten nun endlich gefunden hat. der ja, ja nicht unbedingt sein muss.
Du schreist immer, wir haben keine Elefanten mehr. Dabei ist momentan das Schaufenster voll davon.
Ja, genau. 5 Elefanten stehen im Schaufenster allein. Und, ja. Und sind auch sehr begehrt, die Elefanten.
Ja, witzigerweise ist der Elefant als Sammelobjekt insofern, es gibt wahnsinnig viele Menschen, weil sie die Behäbigkeit, Elefanten haben ja einen relativ scharfen Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Und das ist wohl bei vielen ausgeprägt, dass sie meinen, dass sie die Elefanten also als Gerechtigkeitssymbol und als Glücksbringer
eigentlich. Genau, ja. wenn der Rüssel nach oben gerichtet ist.
Wenn der Rüssel nach oben zeigt, obwohl ich das total ich Unsinn finde. Albern. Ich finde es insofern albern, weil zum Beispiel die Inder.
Dürfen wir jetzt gar nicht sagen, dass wir es albern finden.
Die Inder und die aus Sri Lanka, heute nicht mehr Sri Lanka, sondern wie heißt es denn?
Egal, Klaus, ist egal.
Auf jeden Fall, es gibt die Legende, dass Buddha sich mit dem Elefanten irgendwie, ich weiß nicht in welcher Beziehung, auf jeden Fall gibt es in Sri Lanka eine Prozession einmal im Jahr oder ein Fest zu Ehren Buddhas. Da wird ein Elefant, der besonders ausgewählt wird von den Einheimischen, der trägt ein Tabernakel auf dem Rücken, in dem ein Zahn Buddhas sein soll. Und dafür werden die Elefanten ganz stark kostümiert.
Also ach, genau wie sie, also wie sie hier.
Genau, das sind, genau, ja, das sind ja die Elefanten, die speziell behängt werden mit Tüchern, mit Decken, die bestickt sind, die werden bemalt und so weiter. Die Stoßzähne werden speziell präpariert. Und das ist ein Fest von 3 Tagen. Das findet also in Kandy statt. Und das ist also, muss wahnsinnig bunt und wahnsinnig fröhlich sein. Und die Elefanten haben meistens den Rüssel nach unten.
Na, ja?
Und,
ach so.
Ja, ja.
Na, ja,
gut, wenn sie mal trompeten, dann, aber die können auch mit dem Rüssel nach unten trompeten, das ist egal. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Elefanten in Sri Lanka wirklich Glück und Zufriedenheit verkörpern. Wenn man sieht, wie die also durch die Gegend tapern mit ihren behäbigen Bewegungen, das ist schon toll.
Na, und diese hier haben natürlich statt der bestickten Geschichten haben die hier Halbedelsteine auf
die sind in Metall, Silber oder Messing genau. Versilbert, getrieben, verziert mit Edelsteinen. Also ich habe einen kleinen, der ist Elfenbein geschnitzt.
Mit, ach stimmt, an den erinnere ich mich.
Der hat auch den Tabernakel auf dem Rücken. Mhm. Die meisten Tabernakel fehlen, weil die irgendwie abhanden kommen. Und der ist also aus Elfenbein, silber vergoldet. Also die Überhänge sind silber vergoldet mit 100 kleinen Edelsteinen drauf. Das ist also, und je mehr da, umso wertvoller sind sie.
Naja, aber auf der anderen Seite haben wir hier zum Beispiel auch Exponate von Marie Ortberg. Das ist jetzt nun gerade ein Gegengewicht, denke ich mal. Ne? Diese bestickten Bilder zum Beispiel oder dieses Bild hier von ihr, The Wonderland. Das ist dann so ein bisschen
oder
so Gegenpole, ne?
Bronzen von einer Künstlerin
aus Italien
genau. Die jahrzehntelang in der großen Kunstwelt gelebt hat und hat also verheiratet mit
Takis,
ein ganz bekannter griechischer Künstler.
Genau.
Der wahnsinnig viel für französischen Staatspräsidenten gearbeitet haben und die ganze Kunstwelt kann alle berühmten von Picasso über tolle Person, die lebt also in der Nähe von Lucca, die wir kennengelernt haben und die wir ab und zu besuchen. Und, na, ja. Wir sind halt auch viel unterwegs.
Ja, Murano-Glasleuchter haben wir dann hier noch hängen.
Ja. Murano-Glas, stimmt, da haben wir auch letztes Mal drin.
Ja, lieben wir auch besonders. Ja. Und den haben wir im Ghetto in Venedig erstanden, den Leuchter da oben. Ja, die meisten Dinge sind auch mit Erinnerungen und mit Reisegeschichten verbunden, ne, die sich hier
auch
so versammeln.
Ein Teil der Bilder genau. Haben immer was mit Reisen zu tun. Also.
Ja.
Das ist also, es macht Spaß, sich nicht mit Fotos zu umgeben, sondern lieber mit alten Stichen oder mit Malereien, also mit Bildern aus der Region und so weiter und so fort. Und so haben wir halt im Laufe der Jahre immer mehr zusammengesammelt.
Wir schwören uns jedes Mal, nein, wir kaufen jetzt gar kein Bild mehr. Und dann kommen wir mit 3 oder 5 zurück und dann stehen sie teilweise in der Küche auf der Erde, aber wunderbar. Wir haben dann wieder 5 neue Bilder. Ja.
So oft verbindet man Erinnerungen mit Sachen, die man erwirbt. Also dass hinter einem Bild, das ihr gekauft habt, vielleicht dann der Urlaubsort steht oder die Reise oder die Person, die ihr an dem Abend getroffen habt. Ist das dann vielleicht auch der Grund, warum man so sehr an Sachen hängt? Dass es dann vielleicht nicht mal unbedingt das Kunstwerk an sich ist, sondern eher die Geschichte, die dahinter steht, wie ihr das erworben habt?
Würde ich sagen, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte über eine Eule von Do Vasilakis, das ist also diese Bronzekünstlerin, die in der Nähe von Lucca lebt. Als ich das erste Mal nach Italien gefahren bin und habe Freunde besucht zu einem Geburtstag von ihrem Mann, war es so, dass ich also diese Künstlerin kennengelernt habe bei einem Abendessen und sie hatte für einen griechischen Kunsthändler eine Eule entworfen. Und Eulen haben ja mit Griechenland, also mit Athen, viel zu tun. Und diese Eule, ich weiß nicht, steht sie. Ich fand die so schön, weil sie so gepudert, also so die Federn so aufgestellt und so weiter. Und sie hat mir erklärt, anhand dieses Objekts, dass es wahnsinnig schwierig war, diese Eule zu gießen, weil sie die Federn alle so abspreizt und je unordentlicher eine Oberfläche bei an der Bronze ist, umso schwieriger ist es, sie zu gießen. Und der Kunsthändler hatte irgendwie eine Menge geordert und das hat nicht geklappt, weil die Herstellung dieser Eule so schwierig war, dass der Preis nicht mehr stimmt. Und sie musste sie dann die Eule verändern. Also glatter mal in der Oberfläche machen und dadurch ist diese Eule für mich insofern oder für uns insofern sehr besonders. Gundula war damals noch gar nicht mit, weil sie meinte, sie könnte nicht mit mir nach Italien fahren.
Das war weil das Angebot von ihm, das erste, ihn zu begleiten nach Italien. Also ich meine,
wir kannten uns 3 Tage und ich habe sie gefragt, ob sie mit nach Italien wollte. Und er hat es allein gesagt.
Wo soll ich denn übernachten, bitte? Also,
aber es war so, dass ich dann die Do überredet habe, mir diese Eule zu verkaufen. Und deswegen verbindet mich mit dieser Eule wahnsinnig viel, weil das also so der erste Italienaufenthalt, ein etwas längere Italienaufenthalt war. Und das gibt es eben so viele Kleinigkeiten, die damit in Verbindung stehen. Ja. Aber das ist eben so von dieser Künstlerin. Wir haben eine ganze Menge Arbeiten von ihr. Also zum Beispiel die Eule, die da oben steht.
Genau.
Mit den abzweifenden. Mhm. Sie hat also immer ihre Eulen gemacht in verschiedensten Varianten. Und es gibt die also auch in ganz groß für den Garten. Da kann man also die Eule ist so groß. Aber sie strahlt so was Gemütliches und Fröhliches aus.
Mhm,
und
das stimmt.
Deswegen ist diese Eule für mich wichtig. Und da gibt es einen zweiten Vogel, das ist also so eine, der sieht aus wie ein Feuer. Ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist also eine tolle Plastik und gibt es auch in groß. Aber wir haben eben keinen Garten. Wir können sie nicht aufstellen. Außerdem ist es für uns einfach in der Dimension.
Ja,
und zu groß. Und
mein Lieblingsstück ist das Pferd im Fenster. Genau, das steht auf Kufen, und auf diesem Pferd, das kannst du wahrscheinlich schlecht sehen, Fabio. Das kann
ich von hier gar nicht erkennen.
Genau, ja. Auf diesem Pferd sitzt ein Junge mit einer fabrizierten Papiermütze, quer aufgestellt. Und das Pferd, sag ich mal, reflektiert einen wilden Mustang. So, und für mich träumt der Reiter von einem, weiß ich, von einem Ritt auf so einem wilden Pferd. Und das ist sehr, sehr schön dargestellt. Und das hat Klaus mir, meine ich, zu meinem ersten, zu dem Geburtstag geschenkt, nachdem wir uns kennengelernt haben.
Ja.
Also insofern ist für mich ist auch ganz besonders viel mit diesem Pferd verbunden. Also siehst du,
es gibt immer so,
im Grunde genommen kleine Geschichten drumherum. Ne? Ja. Ja.
Das ist unser Alltag eigentlich. Und das macht natürlich den Alltag fröhlich und unkompliziert, obwohl unkompliziert ist das Leben überhaupt nicht. Man hat viel Sorgen und viel Nöte, aber wir versuchen das also relativ unkompliziert, uns das Leben zu gestalten.
Genau.
Den also, Eindruck heißt, macht Sorge, ja auch absolut auf.
Das Wort Sorge würde mir jetzt im Moment gar nicht einfallen, ehrlich gesagt. Genau. Selten. Hat uns schon lange nicht mehr erwischt.
Diesen Begriff, der momentan rumwabert, man kann dieses Wort schon nicht mehr hören oder nicht mehr aussprechen. Wir machen uns da nicht so viel raus. Wir versuchen uns zu schützen und etwas auszugrenzen, aber wir machen ansonsten, wir leben genauso unser Leben weiter, wie wir es seit 30 Jahren tun. Und dieses Bergauf und Bergab ist ja das, was das Leben interessant macht.
Ja, voll. Und ich glaube, da habt ihr ja auch beide total viel von. Ich würde mal sagen, so vielleicht seid ihr auch einfach gut mit dem Konstrukt Leben geworden, ja. So, weil ihr einfach rausgefunden habt, so was euch glücklich macht, was ihr braucht zum Leben. Und oder kann man das, also so wirkt ihr auf mich, weil ihr habt, letztes Mal, wo ich hier war, habt ihr so viele, ich hatte so krasse Kopfschmerzen, als ich zu Hause angekommen bin, weil ich so überladen war von diesen ganzen Informationen und Eindrücken. Allein diese kleine Geschichte, wo ihr das erste Mal eine Messe in Frankreich hattet,
ja,
das wie das
stimmt.
zustande gekommen ist und wo ihr jetzt steht. So, das ist,
das stimmt.
Und für mich wirkt es einfach so, als wärt ihr einfach besser im Leben geworden. Also als habt ihr es so ein bisschen unter Kontrolle hier.
Ja, ich glaube, das hat also irgendwas mit dem Verständnis und dem Umgang mit dem Gegenüber zu tun, dass man auch Schwächen und Kleinigkeiten, die der andere hat, die man selber nicht hat, akzeptiert und dass man also die Akzeptanz des anderen als sehr wichtig empfindet und ihn nicht niedermacht, wenn er also irgendwelche Fehler macht oder irgendwelche Kleinigkeiten. Und ich meine, ein Leben geht nicht kaputt an großen Dingen, sondern am Kleinkram.
Mhm.
Die nicht ausgedrückte Zahnpastatube und es gibt so viele Kleinigkeiten.
Für mich ist es eigentlich wichtig, dass man, wenn man dieses gute Grundgefühl hat, dass man gar nicht versucht zu analysieren, sondern dass man, sag ich mal, mit einem Bewusstsein versucht, jeden Tag irgendwas Gutes abzugewinnen. Und dazu gehört eine eigene Grundeinstellung einfach auch. Davon geht eine Menge aus. Und für uns ist es, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass jeder seinen Bereich hat. Und diese anderen Bereich oder der Bereich des anderen sehr akzeptiert wird von dem anderen. Und im Grunde genommen das, wofür sich der andere interessiert oder was seine Stärken ausmacht, dass man das noch unterstützt.
Mhm.
So, also ich bin großer Fan von Klaus Arbeiten. Ich glaube nicht, dass das vom ersten Moment an so war. Also ich erinnere mich noch, als er in der Werkstatt vor zig Jahren, vor über 20 Jahren, auch noch in Begleitung meiner Kinder, die in unserem Haushalt groß geworden sind, anfing in der Werkstatt, sag ich mal, solche Sägefischzahnobjekte zu konstruieren, abends so zum Freizeitvergnügen. Und da habe ich gedacht, boah, ne, also da muss jetzt noch ein Straußenei oben drauf und dann wird da was abgeschnitten und das riecht extrem. Ne? Also wenn so ein Sägefischzahn durchgeschnitten wird, das sind Gerüche. Ne, also gut, also da haben wir doch sehr gelächelt. Aber seit wir hier in Berlin sind, habe ich mir einfach zur Aufgabe gemacht, gut, es ist für ihn wichtig und also wir sahen auch schon erste Reaktionen, dass einige daran Interesse hatten. Also versuche ich das mal zu vermarkten und gebe mein Interesse da rein, dass ich versuche, dieses Produkt zu vermarkten. Und zwischenzeitlich ist es aber so, dass ich, guck mal, was hier gerade auf dem Tisch steht, hier bei uns, so hier auf der Empore, das sind gerade so meine Lieblingsstücke, so von ihm. Also ich bin ein großer Fan von seinen Objekten geworden.
Ach, stimmt, die Muschel ist weg, die hier das letzte Mal genau. Da haben wir, stimmt.
Die ist verkauft gewesen. Und das sind gerade so meine Objekte, zum Beispiel dieser Wasserspeier, der erinnert an Notre Dame. Wasserspeier in Notre Dame. Und Notre Dame verbindet uns wiederum sehr stark, weil wir anlässlich unserer Messe in Paris ein Apartment ganz in der Nähe haben. Und so sind wir Notre Dame besonders verbunden. Und jetzt durch diesen Brand und so, das haben wir sehr verfolgt. Und das ist uns auch, also jedenfalls mir sehr nahe gegangen, werde ich nie vergessen, als ich die Nachricht bekam, dass Notre Dame brennt. Und diesen Wasserspeier, den finde ich ganz, ganz toll. Und finde ich sehr gelungen, wie er den gestaltet hat. Und auf der anderen Seite bedeutet mein Job wiederum, den ich jetzt für Klaus auch mache, das ist verbunden mit Website und allem, was dazu gehört, Korrespondenz mit den Reportern und so weiter und so weiter und so weiter, dass er mich da unterstützt, weil das oft teuer ist. Das geht ja von seinem Sammlerbudget, wie soll ich sagen, verloren, ja. Mhm. Und er sagt dann einfach nur, wenn ich ihn frage, meinst du, dafür sollten wir auch noch, weiß ich, wie viel Geld ausgeben? Dann sagt er, das ist deine Angelegenheit, das entscheidest du. Also er steht, obwohl er diesem überhaupt nicht verbunden ist, der Vermarktung, absolut dahinter, was ich mache und unterstützt das auch. Und insofern profitieren wir auch auf dieser Ebene voneinander und respektieren auch das, was wir machen, weil wir auch sehen, dass der andere damit Erfolg hat. Ich meine, das sehen wir auch. Das
ist also ich meine, da gut. Sprecht ihr beide, glaube ich, einfach für euch so, also so für das große Ganze.
Ja, und wenn wir zusammen auftreten, das wissen wir auch, komischerweise vergisst man uns so schnell nicht. Ich weiß nicht warum, aber das haben wir schon auch festgestellt. Das ist egal, ob wir auf dem Porte Vanf sind, also Benjamin ist oft mit meinem Sohn dort, der Französisch spricht, oder wo auch immer, man erinnert sich irgendwie an uns. Aus irgendwelchen Gründen.
Wir haben gerade ein interessantes Erlebnis gehabt, dass also ein langjähriger Kunde aus Hamburg, der also ziemlich früh was gekauft hat, hatte uns vor einiger Zeit angerufen und hat gefragt, ob ich ihm ein Objekt reparieren könnte, was runtergefallen ist. Und für mich ist es ja nichts leichter als etwas, was ich selber gebaut habe, zu reparieren, weil ich weiß, wie es zusammengesetzt ist. Weil ich weiß, was ich verwendet habe, wie ich es verarbeitet habe. Und dann haben sie es geschickt. Und die waren bis jetzt noch nie hier bei uns. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ob wir ihnen das Objekt repariert zurückschicken sollten. Nein, nein, sagten sie, sie würden gerne nach Berlin kommen und es abholen. Und wir waren also jetzt gerade am Wochenende da. Und es war also insofern ein sehr interessantes Wochenende, weil wir mittlerweile feststellen, dass ein Teil der Kunden, die unsere Sachen kaufen, man sich mit diesen Menschen anfreundet und eine Verbindung eingeht, weil ich sage mal, die Menschen, die meine Sachen mögen und kaufen, müssen genauso einen Spleen haben wie ich.
Ja, also auf jeden Fall müssen sie, naja, ein bisschen müssen sie das Außergewöhnliche.
Das ist uns jetzt am Wochenende bewusst geworden, dass also Kunden, die also ein ganz edles Geschäft in Hamburg haben und sich mit Möbeln beschäftigen, meine Sachen lieben und die wirklich also auch diesen einen Eindruck vermitteln, dass sie also meine Sachen schätzen, weil sie eben so außergewöhnlich sind. Oder ein anderer.
Also weil die Menschen selbst, die dahinter stehen, so was Besonderes sind. Zum Beispiel der eine von den beiden, der hat Psychologie studiert, hat es unterrichtet, hat Musik studiert und der andere fühlte sich so, sag ich mal, hätte gerne Modedesign studiert und ist sehr vielseitig und hat dann seine soziale Ader gezeigt. Da haben wir erst gemerkt, wie vielseitig auch diese von uns bis dahin nur als Kunden so dargestellten Menschen, was die uns auch wiederum so geben können, ja, und was sie auch selber so mitbringen. Also das fand ich jetzt auch, war eine ganz, ganz interessante Erfahrung, die wir gerade jetzt am Wochenende gemacht haben. Und tatsächlich, das macht auch Freude, dass wir diesen Kundenkreis haben, der uns selber wieder eine Menge
gibt.
Bringt, genau, aus seinem eigenen Leben. Ne? Ja, also das ist das Schöne auch, das macht auch Freude.
Also unser mittlerweile guter Freund aus der Schweiz, der also in Bern lebt und für die Regierung, die Schweizer Regierung arbeitet, eine wahnsinnig schicke Wohnung hat, der also eine ganze Zeit lang bei einem ganz bekannten Blumenkünstler in Dänemark gearbeitet hat, der meine Sachen sammelt. Mit dem konferiert also Gundula einmal am Tag.
Ja, der war ja sogar bei uns auf der Ausstellung.
Ja, genau. Ja, sogar ja. Für uns, genau. Genau, der mag die Arbeit vom Anton auch gerne. Ne? Der weiß das auch zu schätzen, dass der Anton so gut arbeitet.
Weil er also auch mit Büchern zu tun hat und der hat also mit Kunst zu tun und richtet edle Gärten ein und so. Also wahnsinnig vielseitig. Und mit dem kann er also durch die Museen streifen. Der weiß über alles Bescheid. Und das sind natürlich für uns auch Bereicherungen. Und das ist, wir haben nicht viele Kunden, weil die Schicht, die meine Sachen mögen, ist nicht so übermäßig groß. Und das ist manchmal für uns auch nicht kleine leicht vom Finanziellen her, aber es macht ihm einfach Spaß, sich mit den Menschen zu beschäftigen, weil sie immer was Besonderes sind.
Ja,
genau. Also zum Beispiel die erste Begegnung mit der Redakteurin für Living und Design von Vogue. Das ist so eine tolle Person, die kennenzulernen.
Das dürfen wir ruhig sagen. Den Namen dürfen wir erwähnen.
Die also es gewohnt ist, sich in den vornehmsten und elegantesten Umgebungen der Welt aufzuhalten, dass die dermaßen bodenständig und als eine tolle Person ist, das merken viele gar nicht. Aber das merken wir, weil sie also immer wenn sie in Berlin war, zu uns zu Besuch gekommen ist und hat gesagt, ich muss, wenn ich in Berlin bin, einmal bei Duponts guten Tag sagen, Kaffee trinken, gucken, was es Neues gibt.
Direkt in dein Atelier und,
direkt,
gehen. Wo man sagen muss, das ist jetzt nicht das Sauberste der Welt. Ja, Staub ist unser ständiger Begleiter.
Aber das macht auch diesen Flair aus. Ja. Ich habe mich auch voll wohl gefühlt.
Das sind so Sachen, wo ich dann sagen muss, das ist eben schon dadurch, dass ich diese komischen Dinge produziere, lernt man also Menschen kennen, die man sonst wahrscheinlich schlecht kennenlernen würde.
Und wie schön, heute haben wir eine Anfrage einer Redakteurin aus Dubai gehabt.
Echt?
Ja, diese internationale Presse, das ist ja nochmal so noch ein kleines Zielprojekt von mir. Und das finde ich jetzt ganz, ganz gut. Das war ganz, ganz netter Austausch. Und du wirst es nicht glauben, die hat sich tatsächlich für ein Eisbärenprojekt interessiert. Ja, die sitzt in Dubai, ich weiß nicht, wie viel Grad die jetzt hier gerade aushalten muss. Ja, und träumt vom Eisbär. Der ist auch wirklich besonders schön geworden. Das fand ich sehr, sehr schön heute Morgen.
Aber ich glaube, der Eisbär wird auch in der nächsten Zeit. Ich habe gerade heute Morgen in den Nachrichten gehört, dass der Eisbär wahrscheinlich, wenn es mit der Erderwärmung so weitergeht, bis 2100 nicht mehr existieren wird.
Meinst du?
Echt?
Ja, also habe ich es gerade heute in den Nachrichten gehört. Aus dem einfachen Grund, weil die Lebensgrundlage des Eisbären verschwindet, weil das Eis zurückgeht und damit die Nahrungsmittel für den Eisbären verschwinden, weil sie nicht mehr an ihre Ressourcen, die sie brauchen, also Robbe und irgendwelche
was
anderen
frisst du noch?
Walross, also alles, was
klein ist und schwimmt.
Nee, groß ist und schwimmt.
Echt groß?
Der geht an Walrosse.
Geht der Eisbär ran?
Die sind doch 6-7 Meter lang, oder? So ein
Walross, das sind die mit den Hauern.
Ach, stimmt. Okay, das dann ist so 3 Meter vielleicht.
Das ist, ja klar, Walrosse, also Fisch ganz wenig, weil er gar nicht so schnell ist, um Fische zu fangen, aber als Seebär, Seeleopard, also die ganzen fettreichen Viecher, die also in der Arktis rumschwimmen, die versorgt er.
Ach, jetzt kommt gerade jemand.
Ich kümmere mich mal um den gerade.
Ja, wir können auch kurz eben auf Pause klicken.
Lothar wollte Klaus sprechen.
Unser
Nachbar. Beste Nachbar der Welt.
Im Endeffekt haben wir auch das Glück, dass wir hier in einer Gegend wohnen, die relativ ruhig ist.
Ich genieße es auch immer voll eure Straßenrunde. Ich steige vorne mit dem Fahrrad auch immer ab, weil ich das voll schön finde, die Straße runterzulaufen.
Ja, es ist ruhig, es ist ruhig und trotzdem zentral gelegen. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Also vom kleinen Handwerksladen über die Apotheke, Bäcker.
Und bunt sind die Menschen hier, finde ich auch.
Unsere Hausgemeinschaft ist relativ gut.
Ja.
Sehr abwechslungsreich und man hilft sich untereinander. Also es ist relativ sozial hier.
Ja, Lothar, unser bester Nachbar Klaus, den haben wir schon mal angerufen, als wir im Restaurant saßen und uns eingefallen ist, dass das Schlafzimmerfenster noch geöffnet war. Und dann habe ich angesagt, Lothar, könntest du mal von außen durchs Schlafzimmerfenster reinkrabbeln und es von innen zumachen? Und dann, ja, und das hat er gemacht, dann waren wir auch beruhigt.
Dadurch, dass wir den ganzen Tag auch zu Hause sind, wir sind an der Postannahmestelle, also die Postleute wissen schon, wenn im Haus niemand sich meldet, dann können sie also zu uns kommen und manchmal stapeln sich dann die Pakete bei uns hier. Aber es ist eben einfach, das Leben hier ist sehr angenehm. Mhm. Im Verhältnis zur damaligen, als wir also aus Fallingbostel weggezogen sind, waren wir kurz vorm Ende.
Das wäre jetzt, du hast die perfekte Überleitung gemacht, weil das wäre jetzt eigentlich so der Punkt, der mich gerade noch am meisten interessiert. Wir haben jetzt gerade so viel über andere Leute auch geredet und du hast eben kurz von dem Anfang erzählt, wo Klaus angefangen hat, einfach mal so ein bisschen auszuprobieren und das sich weiterentwickelt hat.
Genau.
Und dann haben wir jetzt auch so viel darüber geredet, wie es jetzt gerade ist. Ja. Mich würde das dazwischen noch so ein bisschen interessieren. Einfach, also vielleicht an dich diese Frage. Du hast ja, oder ihr habt beide an Klaus Kunstwerke, an Objekte geglaubt und daran geglaubt, dass ihr euch davon finanzieren könnt.
Ja, wie soll ich jetzt sagen? Ich hatte sehr viel mit Marketing zu tun. Ich habe in einer Agentur gearbeitet, die ist zwar spezialisiert gewesen auf den Gesundheitsmarkt, so nannte man das damals, aber ich wollte jetzt wissen, ob es nicht möglich ist, dieses Produkt zu vermarkten. Und so habe ich mir zur Aufgabe gemacht, jeden Freitagnachmittag kümmere ich mich jetzt erstmal um die Vermarktung. Da war ich noch angestellt. Also sag ich mal jetzt zurückgeblickt 19, 20 Jahre. Mhm. Dann habe ich gedacht, grundsätzlich gehe ich erstmal ganz nach oben, lasse mir da eine Watsche geben, kann dann einen Schritt zurückgehen. Also habe ich mich an die erste Adresse, die ich glaubte, hier in Berlin zu haben, an einen Einrichter, der, sag ich mal, wirklich der führende Einrichter Berlins ist. So, dann habe ich tatsächlich, bin ich da vorstellig geworden und habe gesagt, also ich hätte gerne den Geschäftsführer gesprochen, ich wollte ihm etwas zeigen. So, und dann habe ich diesen Termin bekommen und der hat sich das angeguckt und fing an zu lachen, weil er sowas noch nie gesehen hat. Ich sage, lachen ist super. Stellen Sie sich vor, Ihre Kunden kommen hier rein, Sie haben das hier hingestellt, so im Entree, und Ihre Kunden gucken sich das an und lachen. Dann haben Sie die beste Basis, um super Geschäfte zu machen. Das hat ihn überzeugt.
Echt?
Ja, das fand er gut, dieses Argument. Und weißt du, was daraus geworden ist? Es dauerte nicht lange, das war so zum Ende des Jahres, dass eben Rixa von Treuenfels, die Vogue-Redakteurin für Living und Design damals, das Teil gesehen hat.
Das war im ersten Jahr schon.
Genau, direkt. Das war vor 20 Jahren. Das gab die Publikation 2001, werde ich nie vergessen. Es war die erste Publikation in der Vogue. Direkt. Und zwar mit zwei Objekten. Die war so begeistert, weil sie sowas noch nie gesehen hatte. Und aufgrund dieser Publikation konnten wir uns wiederum bei Maison et Objet bewerben. Also dadurch konnten wir gleich im hohen Level weitermachen. Und Klaus wiederum, muss ich sagen, hat keine Hemmungen gehabt, von vornherein ein relativ hohes Preispotenzial festzulegen. Mhm. Was auch sehr, sehr gut ist, so mussten wir nie, jetzt sage ich mal, mit Argumenten kommen, so nach dem Motto, die Welt ist mehr an unseren Objekten interessiert, deshalb können wir die Preise jetzt anziehen. Sondern er hat von vornherein so kalkuliert und was absolut richtig ist, wenn man sich seine Arbeit und die Details und alles, was damit zusammenhängt, auch anschaut, dann ist es absolut, sind es berechtigte Preise. Nur diese Hemmung hätte man zu Anfang zu sagen, ich fange jetzt mal niedrig an, damit ich dass ich die Chance habe, überhaupt voranzukommen oder überhaupt existieren zu können. Also da haben wir dann gleich von vornherein so hoch angesetzt. Und es gab auch Situationen, zum Beispiel so bei einem der ersten Messen, die wir gestaltet haben, dass jemand unter unserem Angebot uns einen Preis, einen Preis offeriert hat, den ich nicht akzeptieren konnte. Und ich habe gesagt, es tut mir leid, diesen Scheck, den damals hat man auch mit Schecks gearbeitet, kann ich nicht annehmen. Den können Sie gleich wieder vernichten. Den können Sie gleich wieder vernichten. Südfranzose werde ich nie vergessen. Und wir hatten Situationen, auch dass uns etwas geboten wurde, wo ich dachte, oh, das bräuchte ich jetzt eigentlich unbedingt. Mhm. Aber wir haben das abgelehnt, weil wir dachten, wenn wir jetzt untreu werden, dann hat das wahrscheinlich gar keine, weiß ich, aufbauenden Wirkungen im Anschluss. So, also das war so ein bisschen die Zwischenstation. Ne? Aber auf diesem Level haben wir uns immer bewegt. Und tatsächlich von der ersten Messe an hatten wir im Grunde genommen auch sehr, sehr viel Glück, dass sich die Richtigen für uns interessiert haben. Bei der ersten Messe zum Beispiel gleich der Herausgeber der AD Italien, der hat noch im vorletzten Jahr seine ganze Crew an unseren Stand geführt und sagte, ach, was die Duponts wieder Neues haben und so weiter. Also wir hatten gleich sehr, sehr ordentliche Kontakte und darauf konnten wir immer wieder ein bisschen aufbauen. Und das muss man immer, man muss sich immer irgendwie bewegen und sich Gedanken machen, wo möchte ich hin? Und das muss immer vorhanden sein, diese Idee, sich zu bewegen und auch dieses Niveau zu halten. Zum Beispiel ist es für mich wichtig, außer AD, Vogue und sehr ordentlichen Einrichtungszeitschriften, wie zum Beispiel jetzt auch International Veranda, würde ich sagen, es geht leider nicht. Es geht leider nicht, weil wir müssen unser Niveau halten. Die Zielgruppe ist klein, das hat Klaus schon gesagt, aber da muss man einfach weitermachen und man hat da Möglichkeiten.
Ja, man hat nur Möglichkeiten, weil du dich ganz gut damit auskennst und dich ständig weiterbildest und dich ständig weiter suchst und machst und tust. Und du dich ja auch mit den Techniken gut auskennst. Ich könnte gar nicht. Ich wäre gar nicht in der Lage. Ich kann mit meinem Handy telefonieren. Mehr kann ich nicht.
Das ja, aber andere, der Klaus ist ein hervorragender Handwerker. Haben wir das schon mal gesagt? Handwerker ist. So schnell zeigt dir das keiner,
Klaus. Ich bin kein, also auch so mit Internet und im Internet kaufen, alles diese Dinge mache ich nicht, weil ich muss meine Sachen anfassen. Ich kann nicht eine Bronze im Internet kaufen. Ich habe das also zweimal getan, habe zwar Erfolg damit gehabt. Da ging es um ein Hochzeitsgeschenk, das sollte ich machen, zwischen einem Tiger und einem Huhn. Mhm. Genau. Das war so ein Auftrag. Der Kunde hat gesagt, ich brauche für dann und dann ein Objekt, wo also ein Tiger eine Rolle spielt und ein Huhn. Also auf einem Sockel. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, mache ich. Und immer wenn man etwas braucht, kriegt man es nicht. Und das war also mit dem Tiger und mit dem Huhn so.
Stimmt, und dann müssen wir vielleicht zur Erklärung kurz sagen, dass du auch deine ganzen Sachen auch viel von Trödelmärkten und also dass du viel...
Ja, auf jeden Fall habe ich dann Gundula gebeten. Sie kann auch nicht ins Netz gehen und was gucken. Hat Gundula so einen Tiger gefunden. Das war so ein Aschenbecher, wo also seitlich, es gibt in den 30er Jahren diese Aschenbecher, wo also irgendwelche Viecher drauf waren, Elefanten und Tiger und Enten und lauter so ein Kram. Also sie hatte also einen Tiger gefunden und ein Huhn.
Ja, aber das
Huhn war... Ja, und das Huhn sah sehr schön aus, und zwar war es eine Wiener Bronze. Wiener Bronzen sind also eine spezielle Bronzekunst, die irrsinnig natürlich sind, aber ganz klein.
Und sehr teuer.
Und wahnsinnig teuer. Sagen,
ja. Also,
und dann habe ich mir das Huhn angeguckt und fand es also sehr schön. Und dann kommt das Huhn an und das war so klein. Das ist auch mein Konzept, was ich im Kopf hatte. Ich mache es immer so, wenn ich auf den Markt gehe, sehe ein Tier, dann sage ich, ach, mit dem Tier könnte ich das und das und das und das machen. Mhm. Ich zeichne nicht und mache keine Entwürfe, sondern ich habe das im Kopf. Und dann musste ich mein ganzes Konzept, weil ich auf das Huhn nichts obendrauf bauen konnte. Weil das so klein war, das ging gar nicht. Also musste ich etwas erfinden, dass die Kristalle, die ich also sonst den Tieren auf den Rücken setze oder die Koralle oder was es sonst ist, muss sich dahinter setzen, wie eine Art Baum. Mhm. Und hat natürlich meine Grundidee total durcheinander gebracht. Und ich habe dann hier gestanden und habe da so überlegt, was ich mache und wie kann ich es machen. Und dann, wie kriege ich das Viech fest? Wie kriege ich das Viech verankert in dem Sockel und so weiter und so fort? Das war fürchterlich. Und dann ist mir ein Fuß abgebrochen. Und die Füße sind so klein, dass man...
Von Huhn war der
ja,
Fuß?
Ja, klar.
Das erinnere ich gar nicht. Also,
wie ich dann diesen Fuß da wieder dran kriege. Also, war fürchterlich. Ja. Aber ich habe es fertig gekriegt. Es war ein großer Erfolg.
Genau.
Auch die Proportionen, witzigerweise, stimmten. Das Huhn war im Verhältnis zum Tiger genau richtig.
Okay.
Wenn das Huhn größer gewesen wäre... Hätte es nicht, aber es war ein Erfolg. Aber es war für mich ein vollkommen anderer Weg, um an meine Objekte zu kommen, weil ich es nicht in der Hand gehabt. Ich hätte das Huhn wahrscheinlich nie gekauft, wenn ich es in der Hand gehabt hätte.
Nee, das stimmt.
Aber ich musste es nehmen, weil die Zeit drängte.
Ja.
Oder ich muss für einen Kunden etwas machen. Dass ich also ein Kunde wollte also eine große Muschel verarbeitet
Muschel
haben und ja. Dann habe ich eine Muschel gesucht, dann habe ich eine gefunden in der Schweiz, die war irrsinnig teuer, dann sind wir 14 Tage später nach Südfrankreich gefahren, da habe ich eine billigere gefunden, dann habe ich die Schweiz habe ich zurückgegeben, wo der Kunde nicht mehr traurig drum war, und dann habe ich die aus Frankreich mitgebracht.
Dann sind wir vermieden, über die Schweiz zu fahren, weil das hätte mit zolltechnisch Probleme gekriegt.
Zolltechnisch Probleme gekriegt. Ja. Und dann habe ich die Muschel abgeliefert und
der ist auch glücklich.
Der ist glücklich und zufrieden und muss gerade für ihn wieder einen Nashornvogel präparieren mit Perlen und mit Goldmünzen mit Kristallen und so weiter und fort und Federn.
Das gruselt mich.
Der Mann ist, der hat also auch so ein Faible, also das ist auch ein Kunde seit 15 Jahren von mir, der einmal im Jahr was Verrücktes haben will.
Aber so viel zum Thema im Internet was finden. Das kommt also für dich nicht in Frage.
Überhaupt nicht. Es geht nicht, weil ich muss es anfassen.
Ja, weil gestern habe ich noch Christoph erzählt, dass unser Fotograf auch schon seit 15 Jahren so ein junger Typ, der normalerweise das bewegte Bild eher fotografiert.
Leidenschaftlicher Server und Segler.
Genau. Aber seit 15 Jahren fotografiert er unsere Objekte und auch mag ihn menschlich auch sehr gerne. Und der will jetzt einen Film drehen. Und Klaus unter anderem auch über den Markt begleiten.
Ein Film über euch beide.
Ja, also über ihn, wie er sammelt auf dem Markt. Und da habe ich ihm schon gesagt, weißt du, die meisten gehen über den Markt und gucken und staunen und denken, oh, ist das toll. Ja, Klaus erkennt das, was er sucht, recht schnell. Und das Erste, was er macht, er dreht das Objekt um zu gucken, wie alt ist das.
Mhm.
Ja, das ist ungewöhnlich, weil die meisten stehen fasziniert und vor dem Objekt oder vor dem Gegenstand, den sie kaufen wollen, und gucken sich das intensiv so an, er dreht es sofort um. Er verbringt keine 2 Sekunden damit, das von außen anzugucken. Er muss erst mal gucken, wie es von unten ausschaut.
Ob ich so arbeiten kann.
Ja, und ob das geschraubt ist, so an der Verschraubung kannst du sehen, wie alt das ist und wie es von unten auch schon vermackelt ist oder so. So erkennst du dann eher etwas über das Alter. Und das erhöht den Wert des Objektes dann auch.
Ja.
Je älter das ist. Kannst du dir gar nicht vorstellen, ne?
Nee, was ich so verrückt finde gerade die ganze Zeit, wie begeistert ihr selber von eurer eigenen Arbeit und euren eigenen Erfahrungen.
Ja,
also es macht einen einfach glücklich, euch dabei zuzugucken, wie ihr über euch redet.
Ach so.
Und das ist gar nicht, weil das über sich selber reden ist ja oft auch was einem vorgeworfen wird, als du redest nur über dich, du hast nur Zeit für dich. Aber wenn ihr redet, man kriegt so viel davon zurück. Ihr habt so schöne Geschichten und so.
Das stimmt, ja.
Also es macht einfach total, das wollte ich gerade einfach nochmal mit
einigen. Ja, das ist... Ja. Das ist
stimmt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Was an den, an uns so komisch ist, dass die, dass wir auch auf der anderen Seite wahnsinnig viel gemeinsam machen. Dass wir also zum Beispiel, wenn wir eben nach Paris fahren, Gundula muss dann zwar auf der Messe arbeiten, aber ich gehe dann über die Flohmärkte. Aber sie freut sich dann, wenn ich also mit Erfolg und in vollen Taschen nach Hause komme, beziehungsweise ins Apartment komme. Und es gibt keinen, bei uns gibt es keinen Konkurrenzkampf untereinander. Mhm. Jeder akzeptiert die Arbeit des anderen und auch mit den Menschen, die um uns herum sind, ist dieses, aber habe ich keine Konkurrenz, es gibt also keinen, der meine Sachen nachmachen kann, weil es doch relativ komplex ist, diese Sachen zu machen, weil also sehr viele unterschiedliche Handwerksgrundlagen drin sind. Also ich muss mit Metall umgehen, ich muss mit Holz umgehen, ich muss mit Stein umgehen, ich muss mit Farbe umgehen. Und das alles unter einen Hut zu kriegen in einem Objekt ist nicht allzu leicht. Außerdem sammle ich im Endeffekt nicht seit 20 Jahren, ich sammle seit 50 Jahren.
Ja.
Und diese Mengen an Material zu kombinieren, bedarf eines wahnsinnig großen Fundus, um die Perle genau dorthin zu setzen. Und wenn ich 10 Perlen habe, dann brauche ich, um dieses Objekt fertig zu machen, 12. Also die 12, die ich nicht habe. Ich habe aber mittlerweile so viel, dass ich es aussuchen kann und selbst ein halbes Jahr warten kann, bis ich die passende Perle habe.
Ja, aber ehrlich, wo es dann mal eine Disharmonie geben kann, das kann ich ja auch mal erwähnen, dass es nicht alles nur so herrlich ist hier bei uns, ja, ist, wenn das Geld knapp wird, das passiert dann ja schon mal, und dann Klaus in seiner, ich sag mal, Hemmungslosigkeit, das Wort benutze ich sehr gerne, weil das tatsächlich so ein bisschen was Uferloses auch hat, das interessiert ihn überhaupt nicht. Wenn ich nicht ganz klar sage, wird jetzt kein Geld mehr ausgegeben, weil sonst müssen wir uns jetzt hier Sorgen machen, dann muss er sich mal bremsen. Das ist für ihn sehr, sehr schwer. Aber auf der anderen Seite habe ich will nicht sagen, dass ich 100 Paar Schuhe habe, aber wenn ich wieder mal ein paar Schuhe kaufen will und der Klaus sagt, hast du nicht schon 3 Paar Sandalen? Dann sage ich, was spricht gegen das 4. Paar? Und insofern
hat jeder
gleicht
seine,
sich das seine, immer wieder so ein bisschen aus, ne? Genau.
Ja, ja. Und die Schuhe werden mehr und meine Werkstatt wird auch mehr.
Ja, also, das stimmt. Ja, das ist wohl wahr.
Nein, es ist einfach so, dass die Leute mich mittlerweile auch auf den Flohmärkten kennen.
Genau.
Also in Berlin auf jeden Fall. Und also das ist einmal 17. Juni und der Färbeliner Platz. Die anderen sind nicht so spannend. Weil auf diesen beiden immer Händler von außerhalb kommen, wenn wir fahren nach Leipzig. Oder eben, wenn wir in Italien sind, gibt es Märkte, da gibt es dann immer so einmal im Monat in bestimmten Regionen, also in Arezzo oder in Lucca oder in Mailand, dass wir direkt gezielt dahin fahren.
Genau.
Und ein Wochenende dort verbringen und Sachen kaufen. Oder wenn wir nach Paris fahren, dass wir in Paris 2 Märkte abklappern.
Musst du mal mitkommen.
Die wir abklappern. Weil es einfach, das Angebot ist ein ganz anderes und ich kriege dort die Sachen, die ich hier nicht bekomme. Oder dass ich einen Glasbläser habe, der eigentlich aus Murano stammt.
Genau.
Aber in Murano nicht mehr leben kann, weil Murano.
Stimmt,
von den
Fabio,
Chinesen.
Genau, da haben wir
Chinesen den Markt beliefern mit Glas. Und Fabio lebt also außerhalb von
Murano. Toskania heißt das, glaube ich, wo er lebt.
Ich weiß nicht genau wo. Genau. Auf jeden Fall, wenn ich Perlen brauche, dann schreibt Gundula ihm eine Mail: Fabio, wir brauchen 100 Perlen, die zwar wahnsinnig teuer sind, weil die Herstellung von Glas ist eben einfach eine teure Art der Materialumwandlung. Und Fabio hat also eine Gabe, mit Farben und mit Formen umzugehen, die sind schon sehr toll. Man merkt also, dass er wahnsinnig kreativ ist und auf seinem Gebiet ein Künstler ist.
Ja, aber du musst auch bedenken, er fertigt die extra nach Vorgaben an, so und so groß muss die Bohrung sein, zum Beispiel.
Und die braucht eine bestimmte Größe.
Bestimmte Größe, bestimmte Farbe. Und das sind die Dinge, die er vorgegeben bekommt. Und dann liefert er aufgrund dieser 3 Angaben, liefert er dann, ja.
Aber so eine Perle kostet zwischen, die kleinen kosten 30, die mittleren kosten 50 und die großen kosten 80 Euro das Stück.
Ja.
Weil es einfach wahnsinnig aufwendig ist und nicht allzu leicht ist zu fertigen.
Aber die sehen wunderschön aus.
Sind wirklich wunderschön.
Ja, die sind toll.
Die Leute wissen es auch zu. Ja. Und das sind so Sachen, bis jemand so eine Verbindung hat. Ich habe diesen Mann auf dem Flohmarkt kennengelernt. Der hat da gesessen und hat gearbeitet und kein Mensch hat so eine Perle gekauft. Ich glaube, an dem Tag, als ich ihn angesprochen habe, hat er zwei Perlen verkauft.
Ja, aber Fabio wird auch vermarktet von seiner jungen Frau Francesca.
Ja, aber es geht auch darum.
Auch ganz süß, die beiden haben gerade ein kleines Baby bekommen. Natürlich haben sie ein kleines Baby bekommen.
Es geht auch darum, dass der Mensch, wenn er nach Murano fährt, nicht 100 Euro für eine Perle ausgibt. Mhm. Die geben maximal 10 Euro aus. Und das können nur die Chinesen liefern, ne? Das ist eben ein Massenprodukt.
Macht das arme Venedig nicht so schlecht jetzt.
Das ist so schlecht.
Das ist traurig.
Diese Städte leiden alle unter diesem wahnsinnigen Tourismusüberfluss. Und die Leute lassen ja kein Geld an.
Aber wir kennen einen tollen Glaskünstler in Venedig. Ne?
Der hat einen winzig kleinen Laden. Der lebt also in Venedig. Hat einen winzig kleinen Laden, ist also, glaube ich, 75 Jahre alt und macht Figuren, die sind so abenteuerlich und so perfekt und so realistisch, das ist so abenteuerlich. Und der Mann ist ganz bescheiden.
Und aber da ist auch nicht, er war
in großen Zeitungen, weil er eben was Besonderes schafft. Oder diese beiden Hamburger, die haben eine Ausstellung gemacht mit einem Glasbläser, der mit Teufelchen als Glas. Das war eine Ausstellung in Hamburg, die war so traumhaft schön. Und diese Teufelchen waren so hervorragend gemacht, dass man sich fragt, wie ist es möglich, mit einem Material, was auf der einen Seite wahnsinnig spröde ist, wenn man es sieht, traut man es sich nicht, ich will mal...
Klaus will jetzt was holen. Jetzt, Klaus, ich glaube, du bist jetzt hier irgendwie auf Sendung.
Aber ist doch gut.
Da muss ich jetzt gerade mal irgendwas... Was holst du jetzt gerade? Ach so. Okay. Ach ja, tatsächlich, ja, die sind schön, die Teile. Das sind für unsere Enkelkinder, die sind vernarrt in Vögel und kennen sich da auch sehr gut aus mit Greifvögeln. Und den haben wir das mitgebracht, genau.
Die sind jetzt Glas gemacht.
Aus Glas. Ja. Wie krass ist das denn?
Was ist das für ein Vogel?
Das ist ein Falke.
Und eine Schneeeule, ne? Glaube ich. Schneeeule
für. Also nur um das vielleicht so für die Leute, die gerade zuhören, zu erklären. Also hier steht gerade wirklich ein echter Falke und eine echte Eule vor mir aus Glas gefällt. Also das sieht total krass aus.
Ganz fein, ne? Die Füße sind ganz fein.
Wie geht das?
Der ist wirklich großartig, der Mann. Der ist so bescheiden und hat immer so
einen kleinen Laden.
Ja, hat seine Tür immer so halb geschlossen, dass keiner so richtig wagt reinzukommen, nur die Mutigen, ne? Meistens und, noch einen Stuhl dazwischen.
Wie krass. Das ist also phänomenal, was dieser Mann schafft.
Ist es denn auch dann geblasenes Glas oder ist
Nein, das wird vor Klaus, der Flamme.
Du musst, glaube ich, hier reinsprechen.
Ach so, stimmt.
Das wird vor der Flamme gemacht. Und zum Beispiel sein neuestes Projekt, was er macht, ist Gemüse.
Okay.
Ja.
Brokkoli, Peperoni.
Ja.
Für mich nicht, es ist nur wie perfekt. Erbsen, so halb aufgeplatzte Erbsenschoten,
okay.
Wo die Erbsen innen drin liegen, die sind so perfekt, wenn du die in eine Schale gehst, kannst du es nicht unterscheiden, ob es echtes Gemüse ist oder falsches.
Also krass.
Es ist irrsinnig. Es ist leider sehr teuer und für mich nicht nutzbar, weil ich es nicht verarbeiten kann. Das ist für unsere Enkel, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis die da ein bisschen besser mit umgehen können. Aber ich hätte am liebsten das ganze Gemüse gekauft.
Ja, aber Gemüse, ich meine, es ist ja ziemlich schön.
Ja, aber das Gemüse ist, das ist also in der
Ausführung ist der hervorragend gewesen.
World of Interiors ist eine der besten Innenarchitektur-Zeitschriften, die es gibt, ist es abgebildet
World
gewesen.
World of Interiors?
Ja.
Oh, das ist wirklich
die Namen. Wer in World of Interiors ist, das ist so eine Art Ritterschlag.
Ja,
und,
genau.
Und dieser alte Herr ist also mit diesem Gemüse in der World of Interiors gewesen.
Aber du siehst auch daran, dass wir solche Leute einfach auch finden.
In das Venedig. Wollte ich jetzt nämlich gerade auch sagen. Also wir, das wir hat klüngeln ja auch eine Kunst, dann so jemanden ja, zu treffen.
Ja, das Glück haben wir meistens auch, dass wir dann so durch verschlungene Wege gehen oder zum Beispiel unser Glasbläser in Murano, da ist etwas kaputt gegangen, den werde ich jetzt versuchen wieder herauszufinden. Der lebt auch in seinem Privathaus in der Nähe einer Schule auf Murano. Ich weiß nicht, wer da nie war, kann es sich jetzt nicht so richtig vorstellen, aber das ist sehr, sehr entlegen. Und ich wusste zum Beispiel diesen Namen von diesem Glasbläser nicht mehr. Und wir wussten nur sehen etwa, wo er wohnen würde und sind dann auch dort gewesen und haben uns auf dem Marktplatz, habe ich jemanden angesprochen, sagen mal, kennst du Giuliano? Giuliano ist ein Glasbläser. Ja, sagte der, ich weiß, wo der ist gerade auf seinem Schiff, der ist gerade hier vorbeigegangen. Also du siehst, das Schöne ist, dass wir auch, wenn wir unterwegs sind, die unglaublichsten Leute treffen und auch so wieder ganz schöne Erfahrungen haben. Und der ist wirklich in der Lage, diese wirklich ganz, ganz tollen Delfine herzustellen, ne? Mit Glas, mit Gold durchzogen. Diese ganz alten Darstellungen, diese hochwertigen, die findest du in Geschäften heute so gut wie gar nicht mehr. Wir waren im letzten Jahr auf der Biennale und da haben wir versucht, diese Delfine zu finden. Also in Venedig haben wir sie nicht mehr gefunden. Aber unseren Special Glasbläser, der...
Ja, man muss direkt nach Murano fahren, um zu gucken.
Ja.
Weil es gibt immer noch und zwar diese berühmten venezianischen Gefäße, die also entweder eine Blume unten haben oder ein Delfin oder besondere Verzierung an den Seiten. Und da ist es so, dass also diese kleinen Glasbläser es immer noch gibt, die davon leben, dass sie also für irgendwelche reichen Araber oder irgendwelche reichen Sachen nachmachen. Mhm. Weil diese Art Glas herzustellen ist sehr, sehr aufwendig und sehr schwierig. Und die Sachen sind aufgrund dessen sehr teuer. Und der normale Tourist gibt dafür kein Geld aus. Mhm. Einmal sagen sie, ich muss es ja transportieren, ich muss es im Flieger mitnehmen, es geht kaputt. Und
naja,
oder ich muss es mit dem Schiff mitnehmen, das ist mir zu aufwendig und so weiter. Es gibt so viele, viele Dinge und deswegen gehen diese Berufe auch langsam.
Ja, obwohl ich bin großer Freund von guter Qualität, auch wenn es das nicht in kleine Mengen gibt, denke ich, dass die eher eine Überlebenschance haben, im Kleinen zu arbeiten, als die sich mit Masse beschäftigen. Davon bin ich einfach überzeugt. Ich bin ein großer Freund von guter Qualität. Das denke ich, wird auch immer. Und möglicherweise ist das sogar auch eine Folge dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, dass sich das wieder, wie soll ich sagen, stärker etabliert und man das möglicherweise auch mittelfristig wieder stärker honoriert. Fängt ja schon in der Mode an.
So Qualität über Quantität.
Ja, Mode zum Beispiel, dass es nicht mehr, weiß ich, 4, 5 Kollektionen im Jahr gibt, sondern nur noch 2. Da hat sich Herr Mokoudis gerade umfangreich dazu geäußert, was ich also auch sehr, sehr richtig finde. Und ja, das könnte vielleicht auch nochmal wieder eine Chance dieser Krise sein, genau.
Ich glaube, dass die Zeit gerade total viele Chancen mit sich bringt, also dass einfach viel für uns alle da drin steckt. Das hat der Herr Konrad, da hatten wir die letzte Folge mit meinem alten Lehrer, der auch drüber geredet, dass die Krise immer ein Neuanfang ist. Also weil das der Moment ist, wo sich etwas ändern kann, ich potenziell.
Glaub, das Wort Krise beinhaltet ja schon diese zwei Dinge, ne?
Genau.
Ja. Also da ist auch das Wort Chance auch drin enthalten, denke ich, ne? Ja.
Aus dem Griechischen oder so.
Das hat man im Endeffekt, seit solange der Mensch existiert, hat ja immer einen Wechsel, also das Einschränken der Ressourcen, dass die Menschen sich etwas einfallen lassen mussten. Entweder sie sind umgezogen oder sie haben neue Getreidesorten entwickelt. Sie haben also ständig immer danach gesucht, um das Überleben zu sichern. Und solche Sachen wie jetzt sind eben einfach dazu nachzudenken und sich zu verändern. Ohne sich selber sehr viel, wie soll man sagen, den Freiraum einzuschränken sich so zu verändern, dass man also die Möglichkeit hat, bessere Sachen zu entwickeln und andere Sachen zu entwickeln.
Andere, auf jeden Fall andere.
Um vorwärts zu kommen.
Ja, also das denke ich auch. Etwas Wichtiges oder das, was ich meine, auch die Chance, die wir jetzt haben in dieser Zeit der Ruhe, dass wir über vieles nachdenken können, was wir vielleicht verändern können, die Zeit zu nutzen, dass wir vielleicht zum Beispiel, wir würden jetzt, ich arbeite aktuell daran, dass wir unsere Website erneuern müssen und dann kommt uns Carsten auch unser und die sogenannte rechte Hand meines Mannes, so nennen wir ihn, dass er nicht die Dekoration nur des Fensters macht, sondern dass er auch die freien Arbeiten macht, zugute, dass er sagt, also in mobilen Medien muss ich das so und so bewegen. Also wir nutzen diese Zeit, um solche Dinge drüber nachzudenken und auch möglicherweise zu verbessern und uns anders auszurichten. Und das, ich denke, solange du so in Bewegung bist, kannst du im Grunde genommen so schnell nicht untergehen. Ja, das ist so meine Idee. Gucken wir mal, ob das stimmt.
Dass wenn ich also Möbel restaurieren, und das habe ich ja nun 45 Jahre gemacht, also ich habe 1962 mit der Restaurierung von Bilderrahmen in Kassel am Museum begonnen und habe es bis 2004 gemacht.
In den Anfängen
bin ich immer noch nach Halle gefahren, weil ich meine Werkstatt da mache. Auf jeden Fall hätte ich ja genauso gut sagen können, ich habe nichts mehr, ich lebe vom Sozialamt.
Denn Rente kriege ich nicht. Mit deiner Sammelleidenschaft ist das ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Also ich hätte nicht gewusst, wie du das finanzieren.
Dass ich nicht die Möglichkeit habe, Geld zu verdienen, weil meine Rente beträgt 360 Euro im Monat. Da kommt man nicht weit mit. Dass sich also aus meinem alten Beruf ein neuer Beruf entwickelt hat. Ich hätte genauso gut sagen können, ich kann nicht mehr.
Oder ich will nicht mehr.
Ich habe die Nase voll. Ich habe eben 50 Jahre gearbeitet. Jetzt reicht's mir. Das gibt's bei uns nicht, weil ich finde, solange man Lust zu arbeiten hat, sollte man, und wenn man 100 ist.
Das denke ich auch.
Ich glaube, das ist auch irgendwie das, was vielen Leuten vielleicht fehlt, die Lust tatsächlich an dem, was sie tun. Ich glaube, da habt ihr einfach genau das, was euch auch so, also das geht mir die ganze Zeit schon so durch den Kopf, seitdem ich euch kenne, so, warum steht ihr morgens noch auf? Und die Antwort, die ich, also was heißt steht ihr,
Nein, das stimmt schon. Was treibt mich morgens um?
Und ich glaube, es ist wirklich diese pure Freude und Liebe, die hinter dem steckt, was ihr tut. Also bisher bin ich bei nichts anderem angekommen.
Es ist auch richtig. Also doch.
Denn ich arbeite, ich werde 78 und ich habe zwar nicht große Lust mit meinem Alter was zu ich brauche es nicht, dass man also ständig erklärt, wie alt man ist, aber
es ist nur eine Zahl, aber es ist trotzdem auch bei dir ist was klar.
Ich arbeite immer noch meine 6-8 Stunden am Tag. Zwar nicht mehr wahnsinnig aktiv, aber ich schaffe es immerhin, dass ich also in der Zeit hier eine ganze Menge Objekte, der Fotograf war gestern da, da bin ich immer ganz erstaunt, was ich in einem halben Jahr so schaffe.
Ja, er weiß nicht, waren 25 Teile waren das gestern, oder?
30, ja? 32.
Echt? Ist erstaunlich für mich auch.
Aber nein, es geht darum, ich mache ja auch noch andere Sachen nebenher. Also dann muss hier im Laden was gemacht werden, muss hier was gemacht werden, muss da was gemacht werden.
Heute Morgen hat er mir erzählt, dass er Gewindestangen kaufen muss und dass er da mit dem Fahrrad hinfahren will in den Baumarkt. Ich sage, bitte Gewindestange aus dem Baumarkt mit dem Fahrrad. Ja, dann verbinde ich die mit irgendwie einem Klettverband an den Fahrrad-Dingsbums und so. Ich sage, weißt du, nochmal in Hamburg, wir hatten ja gerade diese beiden Herren aus Hamburg zu Besuch, wäre das undenkbar, dass ein Klaus Dupont mit an den Fahrradständer geklemmten Gewindestangen vom Baumarkt in sein Atelier fährt. Aber das ist das Schöne hier in Berlin, das kann man hier machen. Und ich finde es auch gut, dass er sowas macht. Also wir haben ein Auto, ich meine. Aber ich finde es gut.
Ich konnte nur eine Zeit lang kein Auto fahren, weil meine Augen nicht so wollten, wie ich wollte.
Aber Klaus mit Gewindestangen am Fahrrad, das finde ich schon. Ich finde es gut, dass er so eine Idee hat. Ne? Also das gefällt mir, muss ich sagen. Das finde ich auch gut. Dass der Klaus ist so spontan, also das finde ich an ihm gut. Und er geht nicht ins Theater, also Oper, es liegt uns beiden nicht so. Er liebt Jazz und tatsächlich ist er von irgendeiner nicht gut informierten Frau gerade als Kunstbanause bezeichnet worden. Also es ist selten, dass ich für ihn in die Bresche springe, um ihn zu verteidigen. Aber da bin ich ja wirklich jetzt, ich will nicht sagen ausgeflippt, aber der habe ich es verbal wirklich verdeutlichen können, dass das wahrhaftig der falsche Ausdruck für meinen Mann ist. Das geht gar nicht. Nein, und das finde ich so schön, wenn er mir sowas von seinen Gewindestangen am Fahrrad erzählt. Kann ich mich drüber amüsieren, ja.
Ja, das ist so.
Ja.
Ja, ich finde, bei euch passiert noch so viel.
Ja,
und das finde ich
ja,
schön.
Ja,
das stimmt, das ist wahr.
Es passiert viel. Ja.
Also, dass ihr auch so viel mit an den Tisch bringt. Also, es ist nicht so, dass quasi dann die ganzen Leute um euch herum irgendwie total faszinierend und toll sind, sondern ihr seid so dieser Mittelpunkt von dem Ganzen. Also, ihr zieht das so ein bisschen an.
Ja, vielleicht. Und,
und dadurch passiert bei euch auch. Also, ihr seid interessant. Also, mit euch unterhält man sich total. Ich finde das.
Och, dankeschön.
Nee, ich meine das wirklich.
Ja, nein, ja, gut. Weil
das kommt wirklich voll.
Das stimmt. Da denken wir ja gar nicht darüber nach. Aber.
Ja, das ist unser Alltag und wenn man.
Aber das ist schon.
Der Alltag ist für uns normal.
Aber ich schätze es trotzdem, das muss ich sagen. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir Glück haben, ja, hier so ein Leben führen zu können. Das ist schon ein Geschenk, finde ich.
Also diese momentan, diese ganzen, wie viele Menschen, warum muss ich nach Mallorca fahren, ich fahre zwar auch gerne nach Mallorca zu Weihnachten und wir lassen es uns da relativ gut gehen, obwohl es sehr ruhig ist, aber warum müssen die Leute nach Mallorca fahren, um sich zu vergnügen? Die haben nichts von der Insel, sondern die fahren nach Arenal und besaufen sich. Warum muss ich mich, um zu besaufen, nach Arenal fahren?
Geht ja auch hier um die Ecke.
Es geht einmal hier um die Ecke, aber warum muss ich so?
Weil
so dieses man hat uns 2 Monate eingesperrt. Wenn man uns nicht eingesperrt hätte, würde es uns wahrscheinlich sehr viel schlechter gehen.
Aber Klaus, dieses Thema hatten wir gerade am Wochenende. Also es gibt natürlich Menschen
die brauchen das, ja, aber das ist aber. Setzen. Das
die müssen
ist aber,
dann vielleicht nachholen ein bisschen.
Und das kann ich verstehen. Aber warum? Nein, das kann ich nicht verstehen, weil
wir dürfen jetzt keinen Disput haben hier.
Ich verstehe es insofern nicht, weil wenn wir in Ländern leben würden, wo wir ganz anders eingeschränkt sind.
Ja, also wir haben Glück.
Wir haben so großes Glück, dass also diese Verschwörungstheorien und dieses ganze Drum und Dran, was momentan stattfindet, ich halte das für so schlimm, dass wir in einer gehobenen Gesellschaft es wagen, uns mit solchen Dingen zu beschäftigen.
Ja.
Gerade diese Aussage von diesem komischen, dass wenn er Reichskanzler wäre, würde er den und den öffentlich hinrichten lassen. Das ist
ihm wird ja Gott sei Dank das jetzt zum Verhängnis.
Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass Menschen überhaupt so etwas sagen.
Ja,
die haben ihr Essen, die haben ihr Trinken, die haben ihre Freiheit. Sollen sie mal nach China gehen?
Ja, stimmt. Wenn sie sich umgucken. Es ist halt schon wirklich so, dass es uns in Deutschland mega gut geht. Aber ich finde, das ist mir beim Reisen zum Beispiel immer aufgefallen, dass es uns so gut geht, dass wir oft vergessen, wie gut es uns
geht.
Ja,
das
geht uns nämlich zu gut. Dass wir vergessen, dass es Einschränkungen gibt, die unser Leben ganz anders bedrohen würden.
Vollkommen.
Mhm, ja.
Und das ist so eine Sache, wo ich mich drüber aufrege.
Nein, da hast du auch recht, Klaus.
Ich mich drüber aufrege, dass plötzlich die Leute meinen, sie müssen wie die Bekloppten nach 2 Monaten. Wir waren ja nicht so eingeschränkt, zum Beispiel wie die Franzosen oder wie die Spanier.
Nee, ein Freund von uns ist tatsächlich sofort zur Kasse gebeten worden, 150 Euro, weil er mit dem Fahrrad gefahren ist. Ne? Also wirklich in so einem kleinen Ort in Südfrankreich. Da hatten wir es hier noch sehr, sehr.
Gerade in Berlin auch vor allem.
Ja.
Das war ja schon wirklich.
Ja.
Keine Kontrollen. Diese erste Katastrophe. Auf dem Landwehrkanal, wo sie also gefeiert haben in ihren Booten und das von der Klinik, wo die ganzen Opfer lagen. Wie kurzsichtig bin ich?
Ja.
Aber das ist nun mal so. Das ist ja
aber das ist gut, Fabio, nicht das
nein,
das richtige
das ist
Format.
Nicht, genau.
Nein, es ist ja, nur, genau. Es
aber ich verstehe den Punkt, den du sagst. Das ist halt, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass ich total viele Leute getroffen habe, die auch wirklich in Deutschland wieder gereist sind.
Ja.
Was ich zum Beispiel total schön fand, dass sie gesagt haben, okay, wir fliegen nicht weg, sondern wir fahren dieses Jahr an die Ostsee. Und
oder sind, bleiben sogar hier in der Nähe von Berlin. Wir haben so viele Möglichkeiten hier. Gerade habe ich unseren Nachbarn getroffen, der zum Stechlinsee mit dem Fahrrad gefahren ist, hat unter einem Moskitonetz übernachtet und hat sich eine kleine Erkältung weggeholt. Aber er war ganz glücklich mit seiner Unternehmung. Ja, kann ich mir auch schön vorstellen.
Wir sind ja selber am Stechlinsee gewesen. Wir waren im Ende April da.
Ja. Naja, gut, wir hatten das Glück, dass wir immer zusammen sein konnten, ne?
Ja, aber wir waren nicht so eingeschränkt, dass wir nicht wegfahren durften.
Genau, nach Brandenburg.
Die Spanier durften, die Franzosen durften einen Kilometer von ihrem Haus weg.
Ja, du, wir sollen ein anderes Thema haben, oder?
Nein, wieso? Das gehört doch zum Alltag dazu.
Ja, das stimmt.
Wir haben es also uns auch gemütlich gemacht. Wir sind vor 14 Tagen in Rüdersdorf gewesen, wir sind mit der S-Bahn hingefahren. Wir haben vor 4 Wochen einen Ausflug gemacht nach Friedrichshagen. Da war der Tag
des
offenen Ateliers. Genau, wir sind 5-mal nass geworden, bis auf die Knochen, weil wir so warm angezogen, weil wir so das leicht war angezogen. So Gundula hatte ein Pulloverchen an und ich ein Hemd an. Und wir haben uns also von Galerie zu Galerie bewegt.
Wie die Schüler mit
Masken.
Ja, genau, wie die Schüler unter irgendeinem Baum gestanden.
Sind quitschnass geworden. Den letzten Platzregen haben wir erreicht vom S-Bahnhof Bellevue mit dem Fahrrad hier nach Hause. Da waren wir hier so nass, dass wir uns also gegenseitig auf die Leine gehängt haben.
Ja, genau.
Es war ein herrlicher Tag.
Genau.
Das konnte man in Frankreich nicht.
Nein, in Friedrichshagen haben wir wirklich mal die Gassen kennengelernt, so kleine Ateliers. Also ich fand das auch ganz, ganz schön, dass wir die Möglichkeit hatten.
Und wir fahren im Sommer nie weg.
Nee, im Sommer bleibt man in Berlin, weil Berlin leer ist.
Wir müssen nach Sylt, weil wir in Sylt einen Kunden haben, dem wir was bringen müssen. Wir verbinden das aber mit unsere Enkel haben Geburtstag und die erwarten, dass wir kommen und ihnen zum Geburtstag gratulieren.
Und Ninjago mitbringen.
Und
kennst du
die Geschenke mitbringen. Die wollen
auch, ne? Vermieter-Kids, die haben auch ganz viele.
Ja.
Und aber das ist jetzt, das ist nebensächlich. Die freuen sich einfach nur, weil die auch gerne hierher kommen, weil sie hier wahnsinnig abwechslungsreich sich beschäftigen können.
Und das machen
wir. Oma mit in den Zoo geht und Oma ins Museum geht und Oma hierhin und ich dahin und die sitzen gern bei mir in der Werkstatt und helfen mir bei der Arbeit. Mit ihren 7 Jahren, jetzt werden sie 8. Nee, sind 7
doch,
oder?
Doch, 8 werden sie.
Na, auf jeden Fall. Und da müssen wir hinfahren. Und wir verbinden das eben mit Sylt, weil das, also wir müssen nach Oldenburg. Und so hat man halt immer was zu tun. Ohne Arbeit geht es bei uns nicht.
Ja, aber ist ja, nun, das ist ja ein Vergnügen, aber gut.
Ja. Es ist ja so, wie ich es ja gerade auch die ganze Zeit beschrieben habe, ermöglicht diese Arbeit euch ja auch einfach so viele Sachen. Also ihr profitiert ja selber so. Ja. Also es ist natürlich dieser finanzielle Aspekt, der auch wichtig ist und der da sein muss, weil sonst geht es halt auch irgendwie nicht. Auf der anderen Seite ist so viel Erfahrung. Also was, und deshalb finde ich, es ist halt irgendwie so eine Win-Win-Situation.
Ja, das stimmt. Dass wir jetzt irgendwo hinfahren mit dem Vorsatz, nur Vergnügen zu haben. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir nach Paris fahren, weil die Ausstellung, die Verhüllung des
Arc de Triomphe,
das hätte uns interessiert, von Christo. Da wären wir jetzt, das wäre ein Grund gewesen, nach Paris zu fahren. Mhm. Aber dann hätten wir das schon so gelegt, dass wir natürlich auch zum Flohmarkt Porte Vanf können am Samstag. Normalerweise lockt man Klaus am besten aus dem Haus, indem man sagt, wollen wir nicht mal wieder nach Nizza fahren? Da gibt es montags immer so einen schönen Flohmarkt. Oh ja, dann bekommt man, also garantiert hat man da gute Karten, dass er ja sagt.
Ja, aber du sagst ja auch nicht nein.
Nein, mich interessiert das
du
auch.
Du sagst ja auch nicht
Und vor
nein.
allen Dingen der wunderbare Händler, den wir da kennen, der immer sagt, na gut, wenn Sie das zu diesem Preis haben wollen, aber dazu müssten Sie mir ein Küsschen auf die hierher geben, ja, auf die Backe geben. Das könnte ich natürlich jetzt in Corona-Zeiten nicht machen. Aber den finde ich so charmant, weil er jedes Mal sagt, na gut, wenn Sie für 40 Euro das haben wollen, dann sind
ja, wir, das ist also die
dann,
einzige
Einschränkung. Das macht Spaß, macht Freude.
Das war das letzte Mal, dass wir in Nizza waren, wo wir den Mädchenpakt gesehen
haben.
Ach
ja, der ist auch fantastisch.
Das ist die Mägde, das sind also so die Kunstsammler, und Galeristen mit einem internationalen Ruf. Und die haben für ihren Sohn einen Park eingerichtet in der Nähe von Nizza, wo alle berühmten klassischen Künstler, also der klassischen Moderne, Beiträge geleistet haben. Also Picasso, Giacometti, Miro, Dali.
Weiß ich nicht. Dali, ja.
Alle. Ja. Braque.
Ja. Aber und da haben wir so eine...
Chagall und so weiter und so fort. Oh. Die haben sich also in diesem Park beteiligt. Mhm. Und das ist außerdem wechselnde Ausstellung.
Und Christo.
Zu dem Zeitpunkt war... Ja. Christo hat ja eine ganze Zeit lang sich mit Ölfässern beschäftigt.
Mattaba heißen diese, ne?
Mattaba. Und Mastaba, zwar wie ein Grabhügel. Und die frühen Werke von Christo waren also auch in Paris, dass er also Straßen mit diesen Ölfässern abgegrenzt hat. Mhm. Und Motorräder eingepackt hat und Autos und so weiter und so fort. Und er hatte mal vor, in Saudi-Arabien ein Objekt zu bauen, so viel ich weiß, aus, ich weiß nicht wie viel, 1000 Ölfässern. Die also, und diese Mastaba, also dieser Grabhügel sollte begehbar sein. Er sollte also, der Kern sollte aus Beton sein. Und von außen wurden diese Ölfässer aufgestapelt. Und als wir in diesem Park waren, im Künstlerpark, ich komme jetzt nicht auf den Namen wieder.
Merk, das ist von der Merk-Sammlung, ist ja egal.
Auf jeden Fall waren da gerade Industriekletterer dabei, solch eine Mastaba in klein, also im kleineren Zustand, aber mit Originalölfässern aufzubauen. Die hatten also ein Gerüst gemacht aus
nach Zeichnungen, ne?
Sie hatten ein Gerüst gebaut aus Gitter, was man also für Beton verwendet, also Metallgitter. Und auf dieses Metallgitter wurden diese Ölfässer aufgearbeitet. Und da sah man also, wie die...
Die Freeclimber waren auf diesem
Industriekletterer. Das heißt, Freeclimber sind die auf den Bergen ohne...
Freeclimber heißt für mich auch so.
Nee. Freeclimber sind die ohne
jegliche
Hilfsmittel.
Bouldern ist doch so Freeclimbing.
Wie heißt das bitte?
Bouldern.
Freeclimber sind die Berge hochkraxeln ohne Hilfe.
Aber das müssen die doch können, um Industriekletterer zu sein.
Nein.
Okay, gut, dann ich ziehe mich zurück.
Die müssen arbeiten. Die sind gesichert. Ein Freeclimber ist nie gesichert.
Ach so, das ist ein Argument.
Okay. Auf jeden Fall haben wir gesehen, wie diese Ölfässer montierten. Wir haben da 2 Stunden gestanden. Ja. Die Sonne schien, es war herrlichstes Wetter.
Ja, und
wie die also da drin rumkraxelten. Und die Deckel haben ganz bestimmte Farben. Also 3 oder 4 verschiedene Farbtöne. Und die waren da also auch in verschiedenen Tiefen angeordnet.
War toll. Mich faszinierte die Zusammenarbeit unter diesen Menschen.
Das war
wirklich interessant.
Industriekletterer sich da hochgehangelt haben, weil die also immer so spezielle Gurte haben und so weiter. Und das war schon spannend.
Und unten stand jemand mit dieser Farbpalette und hat das dann zugeordnet. Also das fand ich wirklich faszinierend.
Und, das sind so Dinge, die man als Erfahrung und Spaß hier eben einfach sowas zu erleben, das gibt es eben nicht. Und das macht das Angenehme, dass wir, wenn wir reisen, uns da nicht in die Quere kommen, dass ich sage, ich habe keine Lust, in ein Konzert zu gehen, dann geht Gundula alleine. Und wir machen viel gemeinsam im Urlaub, aber ansonsten gibt es häufig, dass sie also mal ins Kino geht und mal hierhin und mal dahin. Und deswegen gibt es keinen Streit.
Ja.
Oder keine Beleidigte, dass man sagt, du gehst schon wieder nicht mit und so weiter.
Du gehst schon wieder nicht mit. Ich weiß gar nicht, ob die das jemals schon in meinem Leben gesagt haben.
Nein, du nicht, aber es gibt genügend, die das machen. Ne?
Furchtbar. Ja.
Ja, so ist
was, was mich aber noch interessieren würde, ich habe irgendwie so das Gefühl, manchmal fällt es Leuten total schwer, sich zu begeistern.
Ach so.
Weil dieses, so, es gibt alles und alles auch sofort. Und dann manchmal, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, habe ich so das Gefühl, irgendwie interessiert Leute etwas schon, aber irgendwie begeistert Menschen so gar nichts.
Ach ja, das stimmt. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also Also ich weiß, dass ich mich, wenn ich mich für etwas interessiere, auch, also das merke ich selber, ich bin dann schnell getragen, auch wenn ich nur weißen Schmetterling auf einer Blume sehe, was nicht so häufig vorkommt, wenn man hier durch die Stadt geht. Dazu muss man aber erstmal ein Interesse an den Dingen haben und sich auch dafür interessieren, dass man sich Zeit nimmt, diese Dinge zu sehen und sie zu genießen. Du musst in der Lage sein, dich für etwas so zu interessieren, dass du, sag ich mal, darin in etwa eine Befriedigung auch empfindest, wenn du das siehst oder erlebst. Und dieses Begeisterungsfähige, ich weiß es jetzt nicht, ob das nicht auch etwas ist, das im Menschen liegt oder wie es sich entwickelt, vielleicht weil man eine Zeit lang diese Dinge nicht erleben konnte und merkt, wie wichtig das für das Leben ist. Das könnte ein Aspekt sein, jedenfalls also auf mich bezogen, wenn ich da von mir reden darf. Dann hat es mit Krankheitsgeschichten zum Beispiel zu tun, wenn du Verzicht üben musst oder merkst, dass du viele Dinge nicht erleben kannst jetzt im Moment, dass dir der Zugang verwehrt ist aus irgendwelchen Gründen, dass du dann für die kleinen Dinge und dafür wieder eine Begeisterung empfindest. Ne? Aber ich weiß auch zum Beispiel, dass ich die Fähigkeit habe, wenn ich mich für was begeistere, dann kann ich auch andere in diesen Zustand versetzen. Also dann kann ich auch das weitergeben. Ne? Das ist auch nicht jedem gelegen. Aber dir zum Beispiel liegt sowas doch auch.
Ja, ich kann das auch gut. Das kommt das mir denke auch, ich auch gut zuteil.
Ja. Ja, das denke ich auch. Und Klaus? Begeisterung?
Ja, naja, ich habe genug Begeisterung. Durch meine Arbeit und
ja.
Aber bei dir finde ich das so faszinierend. Du hast so viel Begeisterung für andere Künstler, selbst als Künstler. Weil oft ist es ja so, dass viele Künstler oder viele Leute, die kreative Dinge tun und damit ihr Geld verdienen, das ist oft auch, da haben wir eben schon kurz drüber geredet, du sagst, für dich gibt es keine Konkurrenz. Viele Leute haben diesen Gedanken, aber ich sage zum Beispiel auch, mir ist egal, wer einen Podcast macht, nenn es Open Talk Podcast, mach es. Mhm. Du wirst es trotzdem nie so machen wie ich.
Ja,
das ist wahr. Und du hast so viel schöne Worte für andere Leute und so einen Respekt auch deren Arbeit gegenüber.
Aber Fabio, das sagst du jetzt sehr, sehr schön, weil das ist
ich
richtig.
Ich kann es nicht.
Stimmt.
Also wir haben in dieser Folge, die eigentlich um euch handelt, haben wir so viel über andere Künstler geredet.
Sozial. Klaus ist also auch so von seiner Grundeinstellung. Wenn ich das nochmal sagen darf, ich wüsste gar nicht, mir fällt jetzt nicht sofort etwas ein, dass er etwas Negatives über andere erzählt. Er versucht dann doch auch immer noch das Gute zu sehen oder zu begründen, warum der jetzt möglicherweise so ist, dass man sagen kann, der zum Beispiel Kulturbanause gesagt hat, wo ich denke, also bitte, wie kommt der jetzt dazu? Dann versucht er trotzdem noch zu begründen, warum der dazu kam, dass er jetzt sowas sagt. Der Klaus ist da unglaublich sozial, was das anbelangt, aber das ist ein Aspekt. Aber tatsächlich die Würdigung der Arbeit anderer, das ist wahr, da habe ich noch gar nicht, das ist mir noch nie so bewusst geworden, wie du das jetzt hier gerade so aussprichst. Das stimmt.
Also das hat mich letztes Mal schon total beeindruckt, weil das quasi jetzt nicht unbedingt das Erste ist, was mir in den Kopf kommt, wenn ich mich mit einem Künstler unterhalte, dass er erstmal so viel auch über andere. Ja. Also das.
Ja, für mich ist das, ich finde, das ist für mich, ich erfreue mich über das Können der anderen.
Mhm.
Und warum soll ich das nicht preisen? Und im Endeffekt lerne ich ja von, weil ich ja 45 Jahre mich mit Kunst in Anführungsstrichen überhaupt nicht beschäftigt habe, abgesehen von Museumsbesuchen und Galeriebesuchen und mich mit Leuten zu unterhalten. Aber die Intention, mich mit Kunst selber zu beschäftigen, obwohl ich meine, gut, mittlerweile sagen viele das, was ich mache, ist Kunst, aber ich bezeichne es immer noch als Kunsthandwerk. Denn das, was ich mache, ist ja nur möglich dadurch, dass ich ein guter Handwerker bin. Denn wenn ich kein guter Handwerker bin, könnte ich das gar nicht machen. Also deswegen ist das immer so ein bisschen zweischneidig mit dieser, ob das nun reine Kunst ist oder nicht. Ich kann es auch nicht beurteilen. Es können nur immer andere beurteilen. Wir sind relativ früh mit Kunst in Berührung gekommen und das habe ich eben irgendwie.
Also er ist ja quasi von im Kindesbein an schon von seiner Mutter integriert worden ihr bei ihren Arbeiten zu helfen. Nicht? Das mussten die schon im Kindesalter, die beiden Jungs, und das ist für die Zeit ungewöhnlich gewesen. Aber weißt du, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass er sagt, ich habe keine Konkurrenz. Er ist von sich und was er macht, einfach überzeugt, ohne dass es jetzt hier so, wie soll ich sagen, so übermenschlich in irgendeiner Form ist, sondern er ist einfach davon überzeugt, was er macht, und meint auch, dass in dieser Form ist oder der Einzige, der sowas machen kann.
Ja, ich muss mich nicht.
Und das finde ich auch in Ordnung, weil es stimmt auch.
Es klingt zwar blöd, wenn ich das sage, aber ich bin nicht. Ich wollte jetzt fällt es mir nicht.
Nein, aber ich denke, das ist
richtig. Ich muss mich nicht anstrengen, um besser zu sein als andere.
Ja. Das ist, und das genauso hätte ich, hätte jetzt anders gesagt, es nimmt total viel Druck raus, diese Einstellung. Weil du nicht ständig das Bedürfnis hast, du musst dich profilieren, du musst wieder einen draufsetzen, sondern du machst einfach das, was sich für dich richtig anfühlt.
Ja.
Du gibst dein Bestes und das reicht.
Ja, und das, da bin ich auch mit zufrieden.
Ja.
Ich muss zwar zwischendurch fragen und sagen, hilf mir mal, soll ich das nehmen oder das nehmen, aber das ist was anderes. Das ist
einfach Mensch
sein. Das ist was anderes. Ob ich da nun Gundula frage oder Carsten, das sind die einzigen, die ich fragen kann.
Ja, und wenn wir was sagen,
oder dass meine
dann
Tochter sagt,
nö, ich mach's doch so.
Im Endeffekt brauche ich eine Bestätigung, ob ich es so machen soll oder nicht.
Ja.
Und wenn es mir nicht gefällt, was die anderen sagen, dann mache ich es auch nicht. Ja, da bin ich dann.
Ja, genau.
Da bin ich leider nicht, kompromissbereit.
Nein, da hat Charles Bukowski so ein sehr schönes Gedicht drüber geschrieben. Da sagt er genau das, eigentlich musst du nicht nachfragen. Wenn du nicht selber weißt, ob es sich richtig oder falsch anfühlt, dann lass es lieber direkt, sondern dieses so aus sich heraus weiß man eigentlich immer, ob es richtig oder nicht.
Ja,
oder was richtig ist oder falsch, ob es sich gut anfühlt oder nicht.
Doch, das ist wohl wahr. Und es gibt ja tatsächlich, neulich hat er über irgendeine Konstruktion eine ganze Nacht nachgedacht. Also, das würde mir ja im Sinn nicht einfallen.
Ja, ich brauche...
Der braucht manchmal Nächte, denkt er über irgendwelche Konstruktionen nach oder Verbindungen, wie er die realisiert.
Naja, klar. Es
das finde ich
für
fantastisch.
Für mich ist es so, dass ich muss ja auch... ich kann es ja improvisieren und nur wenn ich es verschicken muss und es geht kaputt. Also ich denke immer noch einen Schritt weiter.
Mhm.
Wenn etwas kaputt geht, muss es repariert werden. Es muss so leicht sein, dass es auch ein Fremder reparieren kann.
Ja, an sowas denkst du?
Ja, klar.
Ein Fremder repariert?
Ja,
ist noch nie vorgekommen in 20 Jahren.
Wenn Hala uns bittet, ihr Klebstoff zu sein, dann muss sie das reparieren.
Ja, aber Hala ist die Einzige.
Ja, es passiert ja auch nicht allzu oft, dass was kaputt geht. Nein, das ist mein Vorteil.
Gott sei Dank.
Das ist ja mein Vorteil, dass ich so Gutes mache. Denn ich habe also zum Beispiel in der Zeit, als ich in Kassel am Museum gearbeitet habe, habe ich schon mit der Documenta zu tun gehabt. Weil zwei Restauratoren im Kasseler Museum, die mussten während der Documenta Kunstwerke restaurieren, die per Post oder per LKW nach Kassel geschickt worden sind. Und wenn ich heute noch dran denke, wie die geflucht haben über die schlechte Qualität der Kunstwerke, die sie reparieren mussten, dann ist es fast nicht reparierbar. Wie soll ein Fettfleck von Herrn Beuys restauriert werden?
Mhm.
Als Beispiel.
Ja.
Oder es gibt so viele Sachen, da waren so viele Sachen dabei, und das war immerhin 64. Da kommt mir mein Beruf zugute, dass ich eben versuche, so gut zu arbeiten, dass wenn was kaputt geht, es auch relativ leicht zu reparieren ist.
Aber
ich habe zwar bestimmt auch Fehler darin. Ich kann zum Beispiel nicht schweißen und nicht löten. Also ich kann nicht mit Feuer umgehen. Aber alles das, was ich sonst mache, ist so stabil, dass ich also die ganzen Sachen hier sind ja mit Gewindestangen von unten, dass ich also es kann immer auseinandergenommen werden. Und es kann das Holz kann ich wenn es der Lack abplatzt, kann, weiß ich, wie ich es zu restaurieren habe.
Oder nie hast du gelernt, an der Drehbank zu arbeiten. Das hast du dir selbst beigebracht. Gut. Und dann macht er die feinsten Verbindungen. Und zwar so freihand, so, weißt du, da steht er davor, so nach dem Motto, ja, also es muss noch feiner und das muss noch dünner und die Proportion muss noch hier und dieses und jenes. Das macht er alles so frei. Also ich, gut, dass du immer eine Brille auf hast dann wenigstens, ja, weil er sonst weitere Schutzmaßnahmen lehnt er alles ab. Oder wie auch Thema Beschädigung, du verpackst so gut, dass wenn der Kunde, sag ich mal, einfach das Objekt oben anfasst und zieht's raus, dann kann es sein, dass es dann eine Biegung entsteht, einfach weil es fast falsch angefasst beim Rausnehmen wird. Dann hatten wir schon zwei Fälle, dass sie das zurückgeschickt haben, einmal aus Brüssel und einmal aus Süddeutschland. Und Klaus hat einmal Jück gemacht, ja, und dann war es wieder gerade.
Dann haben zurückgeschickt.
Dann haben wir die wieder angerufen und gesagt, sie möchten bitte, wenn sie beim Auspacken sind, das Ding von unten anfassen und dann würde ihnen auch garantiert nichts passieren.
Das sind so Kleinigkeiten.
In den beiden Fällen ist es auch gut gegangen.
Das ist aber der Vorteil, dass ich eben Handwerker bin.
Ja, in beiden Fällen ist es auch wirklich gut gegangen. Die Damen
also waren viele fangen ja mit der Kunst an und gehen dann zum Handwerk über, wenn überhaupt. Während ich bin von Grund auf Handwerker und bin dann zur Kunst gekommen. Das ist natürlich mein Vorteil. Und dann überlege ich auch, wie kann ich etwas montieren, dass es so stabil ist, dass es mir nicht umkippt, dass es nicht kaputt geht. Der Freund von uns aus der Schweiz, der meine Sachen sammelt, der hat einen riesengroßen Dachgarten. Aber der Dachgarten ist, also dieser Dachgarten ist ein Phänomen. Das ist also
Urwald.
Urwald. Aber mit nicht nur aus ein paar Pflanzen, sondern der ist allein 30 verschiedene Zitronensorten hat er auf seinem Garten.
Ja, ja. Unter anderem
Von den Medici. Zitronen aus den Medici-Gärten.
Die sind so länglicher.
Er ist also, was seinen Garten anbelangt, wenn man also in seinem Haus zwei Stockwerke höher geht, ist man in einer vollkommen anderen Welt.
Krass.
Das ist echt
man toll. Sieht zwar nur das Münster von Bern, die Spitze, aber ansonsten ist es also und die Schwalben.
Mauersegler
fliegen um einen rum und die Katzen von Nachbarn streicht durch, aber ansonsten ist das eine vollkommen andere Welt.
Das ist
verrückt.
Und man kann da also seinen Nachmittagscocktail trinken und man kann also Abendessen und man kann frühstücken und so weiter. Es ist abenteuerlich, wie sich ein Mensch, der alleine lebt, so ein Refugium schaffen kann. Und das mit wahnsinnig viel Liebe und Mühe. Der kann also im Sommer nicht wegfahren, weil er seine Pflanzen gießen muss.
Ja, tatsächlich.
Er hat also auch keine Wasserversorgung und so weiter. Und der hat gesagt, ich könnte eigentlich für meinen Dachgarten mal ein großes Objekt, weil der, ich mache
immer... Dupont gebrauchen, genau.
Also bis zu der Größe. Mhm. Und jetzt bin ich dabei, mir Gedanken zu machen, wie ich ein Objekt machen kann, was 1,50 Meter hoch ist.
Und ich sage, Klaus, der Urs möchte gerne ein Objekt für seinen Dachgarten haben. So ungefähr so hoch wie die Tür. Und dann sagte Klaus als Erste, das kann ich nicht. In diesen Dimensionen kann ich das nicht. Aber in dem Moment, in dem er sagte, ich kann es nicht, fing er schon an, irgendwas in Gedanken zu bauen. Ja. Und dann kam Gott sei Dank Carsten am nächsten Tag und er hatte solche ganz ausgefallenen alten Korallenelemente.
Die ich ihm selber geschenkt habe.
Ja, eben, ja. Hat er wieder
weil ich gedacht habe, damit kann ich nichts anfangen. Aber man darf ihm doch nichts verschenken.
Ja, genau.
Man muss weiter horten.
Jetzt kam er wieder damit an und jetzt entsteht da was, genau.
Naja, das sind so Sachen. Und jetzt bastel ich seit mehreren Tagen gedanklich an diesem und versuche und mache und tue, um etwas hinzukriegen, was Hand und Fuß hat.
Und hier existiert sogar eine Zeichnung darüber.
Ja, es ist erstmal, weil ich ungefähr mich damit beschäftigen muss, was passt, was nicht passt. Aber das geht mehr um also ich kann es nie so machen, weil meine Arbeit verändert sich während der Arbeit.
Ja, beim Baron noch.
Dass ich sage, das gefällt mir nicht, das muss weg, das kommt hin, was Neues und so weiter und so fort. Also das ergibt sich einfach. Das kann ich nie voraussagen. Das sind also auch Objekte, die lange da stehen und nicht, dass ich die also wieder vollkommen auseinandernehme und anders zusammensetze, weil die Farben mir nicht passen oder die Zusammensetzung, das Viech mit dem Aufbau ist nicht. Oder ich finde nichts, was oben drauf passt. Das kann bis zum halben Jahr. Die Muschelschalen, also die dort ist mit dem, die Muschelschalen, habe ich 3 Stück gemacht jetzt in den letzten 2 Monaten. Die habe ich 10 Jahre in der Schublade liegen.
Echt?
Die liegen in der Schublade und ich habe immer gesagt, was soll ich denn damit machen? So schwer, was daraus zu machen, so schwer, was daraus zu konstruieren, dass es also das Gefühl hat, ich habe etwas geschaffen, was besonders ist.
Und also ich
innerhalb von 3 Tagen habe ich dann, aber da beschäftige ich mich dann nachts mit und überlege, wie kannst du das machen? Geht das? Und so weiter und so fort.
Ich bin gespannt, weil ich denke, Alain in Paris, der mag diese Muschelobjekte. Und der wird natürlich als erstes erstmal diese Bilder bekommen. Ja, dann müssen wir mal weiter gucken. Mal sehen, ob
er nimmt.
Ja, ob wir ihn dafür begeistern können. Mal sehen.
Also so ist es.
Ach Gott. Ey, das ist die längste Podcast-Folge tatsächlich.
Ja? Bisher. Oh, meine Güte.
Und ich merke auch so langsam, wie meine Aufmerksamkeit so ein bisschen
sinkt,
weil einfach gerade schon wieder so
ja,
viel...
Ja, natürlich. So viel... Natürlich. Das ist auch
Input.
Gut.
Input... Wow, und ich finde es total schön, dass wir das gemacht haben. Ich habe es voll genossen gerade.
Das freut mich, so kurz vorm Einschlafen.
Nee, überhaupt nicht. Einfach nur manchmal, ich merke, es ist...
Ja, ein bisschen viel.
Ja,
ja. Aber für uns war es jetzt auch schön, weil was haben wir alles erzählt, was wir alles schon erlebt haben? Ich wundere mich selber darüber, muss ich sagen. Klaus, wirklich, meine Güte, das ist ja wirklich ein schönes Dokument, ja.
Unser Leben.
Das ist auch für unsere Kinder vielleicht mal gut, wenn die Lust haben, sich das anzuhören. Also ich bin selber überrascht. Ja. Nee, wir haben schon schöne Sachen gemacht und hoffentlich können wir das auch noch weiterhin so machen.
Klar.
Ja, selbstverständlich. Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Pläne haben wir reichlich bis Februar nächsten Jahres schon. Ja.
Ja, aber da helfen uns auch andere.
Genau.
Da helfen uns auch andere.
Ja.
Also der, apropos ist so ein großes Konzeptstore.
Zum Jahreswechsel. Wir wollen
zum Jahresende, Jahreswechsel. Dann kommt Paris, also die Messe in Paris. Da müssen wir warten, ob die überhaupt stattfinden kann. Das wissen wir nicht.
Aber das Impfen sieht gut aus.
Aber insgesamt. Und
im Februar haben wir eine Zoom-Veranstaltung mit einer Privatbank, Merck Fink. Und da haben wir den Moderator Harald Pignatelli schon begeistern können.
Der sagt mir gar nichts.
So ein Zip. Der moderiert Zip auf dem RBB. Also wir finden ihn gut. Unser Nachbar ist Lothar, das ist sein Bruder. Insofern.
Ach, wie cool.
Ja, schön.
Und so hat man immer wieder...
Genau. Da freue ich mich drüber, weil der ist richtig gut. Und der hat auch so eine schöne Art, so eine fröhliche Art, die gefällt mir.
Ja, so, aber das sind alles Dinge, die ich selber gar nicht organisieren kann, wenn sie das nicht machen würde. Und das ist eben der Vorteil, dass wir... miteinander arbeiten, wir arbeiten nicht gegeneinander.
Nee, das bringt ja auch nichts.
Und ich habe mal eine Zeit gehabt, wo ich also in einer Beziehung war, wo das so lief, dass wir gegeneinander gearbeitet haben. Das hat keinen Sinn. Wenn jeder für sich arbeitet und jeder guckt, was der andere macht, weniger ich als meine damalige Lebensabschnittsgefährtin, das ist 35 Jahre her, wenn das Geld vorrangig ist vor dem Leben, dann wird es schlecht.
Ja.
Und man selber nicht so Ambitionen hat und man wird immer untergebuttert.
Aber Fabio, ist doch auch schön mit dir. Was haben wir für ein Glück, dass wir dich kennengelernt haben? Ist doch auch wunderbar.
Ja, es hat sich viel, viel Schönes ergeben, die letzten Wochen und Monate.
Gut.
Also.
Freut mich. Für dich auch, für uns alle. Das ist gut. Vielen herzlichen Dank dir auch.
Ja. Nee, danke für eure Zeit.
Es ist wieder 2 Uhr. Oh, ja. Ja, die Zeit vergeht
ging jetzt alles doch ganz schnell. Dann würde ich sagen, schließen wir das einfach hier.
Genau.
Danke.
Ja, danke.
Danke euch.
Ist gut.
So, da sind wir am Ende einer weiteren Podcast-Folge angekommen. Es ist tatsächlich die längste bis hier. Und danke fürs Dranbleiben. Wirklich. Also ich finde das immer noch total verrückt. Das sind jetzt fast 2 Stunden Zeit, die du uns geschenkt hast. So. Und ich nehme das nicht für selbstverständlich hin. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören und würde sagen, falls du Bock hast, mach's doch nächste Woche Mittwoch einfach wieder. Ja, mehr habe ich an dieser Stelle gar nicht zu sagen. Ich glaube, hier wurde heute genug gequatscht und ich wünsche dir einfach einen schönen Tag und würde sagen, bis nächste Woche Mittwoch. Tschüss.